Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück. Zum einen mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Und wir haben heute einen spannenden Gast. Er ist Unternehmer und das bekannteste Gesicht, der bekannteste Experte, wenn es um Versicherung geht in Deutschland. Herzlich willkommen. Versicherung mit Kopf oder auch genannt Bastian Kunkel.
Hallo, schön, dass ich in der Runde dabei sein darf.
Basti, sehr schön, dass du dabei bist. Heute müssen wir natürlich mal das Versicherungsgeschäft zerlegen, vielleicht auch für Leute, die da nicht so tief drin sind. Wir sind ja auch keine Experten für Versicherung, deswegen kommen da auch, glaube ich, ein paar blöde Fragen, die dann aber vielleicht gar nicht mal so blöd sind. Hast du gleich mal eine blöde? Was ich mir aufgeschrieben habe für den Anstieg, was ist denn so ein Satz oder so eine Aussage zum Thema Versicherung, wo dir eigentlich gleich schon die Hutschnur hochgeht? Gibt es da sowas?
Ja, 100%. Also wenn man auf Social Media unterwegs ist, dann hast du ja diese Kommentarwelt und plötzlich kriegst du ganz, ganz viel Feedback und die hast du halt in einem normalen Alltag nicht. Da hast du nur Feedback von den Leuten, mit denen du halt auch wirklich sprichst. Und da kommt natürlich sehr viel zusammen und ein Satz, der ständig kommt, ist, ja, aber am Ende zahlt die Versicherung ja eh nicht.
Und das wäre meine erste Frage gewesen eigentlich.
Und der Satz, der ist halt nie richtig, muss man halt so sagen, sondern da gehört viel mehr mit dazu und da muss man auch schauen, warum hat sie nicht gezahlt und so weiter und so fort und da gehen wir wahrscheinlich vielleicht noch im Verlauf drauf ein.
Da sprechen wir gerne drüber, da gibt es ja immer die schönen Reportagen, die man so kennt von Monitor oder auch in der ARD und so, oh ja hier, der und der klagt an, schauen Sie hier, Versicherung und die hat nicht gezahlt, vertiefen wir gleich, aber das ist das, wo du denkst so, mein Gott.
Ja, es ist halt schwierig, weil dann sitzt du da und das, was mache ich jetzt? Weil du müsstest halt mit einem 5-Seiten-Roman antworten, damit das irgendwie Sinn ergibt, weil das ist ein ganz großes Thema. Oder, ja, du, weiß ich nicht, scrollst halt weiter, weil manchmal du hast so Menschen, die wollen das dann halt verstehen und manchmal wollen Menschen es aber halt auch nicht verstehen, wie es wirklich aussieht. Ja, das ist immer so das Thema.
Habt ihr eigentlich schon mal die Versicherung betrogen?
Nee.
Ich schon, mit 12.
Ernsthaft?
Ja. Ich hatte damals ein iPod. Das ist noch länger her. Da war ich 10 oder so.
Ach so, du hast ihn selber kaputt gemacht und hast dann.
Ja, ich habe ihn, also ich war einfach dumm und habe ihn kaputt gemacht und das wurde dann über die Haftpflicht oder so von meinen Eltern oder so gemacht.
Haftpflicht ist ja eigentlich sowas, zahlt die immer? Also, weil sag mal, wenn der jetzt kaputt ist, dann gut, außer man sieht, dass jemand draufgestiegen ist, wobei.
Ist das noch strafbar, wenn ich das sage? Nee, ist zu lang her, glaube ich.
Mittlerweile, also ich bin kein Anwalt, weiß gar nicht, ob du in dem Alter auch überhaupt strafmündig dann schon warst, je nachdem, was das passiert ist. Aber nichtsdestotrotz, was du gerade beschrieben hast, passiert jeden Tag in Deutschland. Ja. Jeden Tag. Ist auch kein Kavaliersdelikt, wie das so oft hingestellt wird. Ne? Versicherungsbetrug. Das ist strafbar. Kleine Anekdote dazu, als ich meine Ausbildung war und dann bist du so, das erste Jahr ist rum und dann kommt halt auch dieses Thema Versicherungsbetrug auf und dann wird dir auf einmal klar, also wenn du Kaufmann für Versicherung Finanzen lernst, dann ist das quasi die Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung Finanzen und zeitgleich auch die Ausbildung zum perfekten Versicherungsbetrüger, weil du halt genau weißt, auf was es ankommt und wo es vielleicht Schlupflöcher oder sonstiges gibt, was man natürlich nie machen sollte und ich auch nie gemacht habe. Aber,
kannst du uns da was verraten? Oder vielleicht, jetzt wollen wir natürlich nicht eine Anleitung geben,
nein, aber Gottes Willen.
Worauf kommt es an, beziehungsweise wie genau wird das geprüft? Denn du kannst ja jetzt, also wie genau. Gesagt, es gehen so viele Sachen am Tag kaputt, also da kannst du ja nicht bei jedem zu Hause vorbeifahren und sagen, so, jetzt erklären Sie uns, jetzt zeigen Sie uns mal genau, wie es passiert ist.
Genau, es gibt ja keine 100% Methode, um Versicherungsbetrug zu erkennen. Die gibt es schlechtweg nicht und deswegen ist das auch ein Milliardenverlustgeschäft in Deutschland, Versicherungsbetrug, was übrigens dann auch natürlich zu steigenden Versicherungsprämien für alle führt, ist ganz klar. Und du hast Gutachter, die vielleicht einen größeren Schaden dann immer angucken und das rekonstruieren wollen, wie ist das jetzt genau passiert, ja, oder wenn jetzt halt mein Handy ist irgendwie auf die Badewanne da gefallen und dann ist das zersplittert und dann ist das wirklich so, da wird das auch mal nachgetestet, die haben natürlich auch viel Erfahrung, ja, vielleicht kennt ihr die Versicherungsdetektive auf RTL, den
Grandios,
Heidmann.
Grandios.
Den kenne ich sehr
gut.
Ich
habe es noch nie gesehen, glaube ich, aber ich kenne es, ja.
Der erzählt mir da immer ein paar Sachen, das ist schon super spannend. Und deswegen, es funktioniert leider öfter als gedacht wahrscheinlich Versicherungsbetrug und es wird jetzt noch dramatischer mit KI.
Aber da habe ich vor kurzem gehört oder gelesen, ich glaube es war in einem Podcast, dass angeblich durch KI viel mehr Versicherungsbetrug verhindert werden.
Auch.
So, wie kann ich mit der KI?
Na, jetzt schau mal, du könntest, also du schickst ja in der Regel Bilder ein von einem Schaden. Jetzt stell dir mal vor, du erstellst einfach Bilder von einem Schaden, den es nie gab.
Mhm.
Und schickst das ein. Dann ist das vielleicht ein bisschen ein kleinerer Schaden, ist
gut, ja,
wo der Gutachter nicht hinkommt. Und dann probierst du es einfach mal so. Und die Frage ist jetzt, wie kriegst du das? Wahrscheinlich auch wieder mit einer KI-Lösung.
Mhm.
Die kriegst du wieder raus, ob das jetzt ein echtes Bild ist oder halt nicht, ja. Also das sind jetzt die Herausforderungen, die die Branche jetzt schon hat.
Mhm. Aber vielleicht zum Thema KI, das ist jetzt ganz spannend, dass wir da drauf kommen. Könnten da Versicherungen, wenn wir jetzt mal annehmen, es nimmt jetzt der Versicherungsbetrug nicht komplett zu und wird vielleicht sogar im Zaum gehalten oder vielleicht sogar positiver Einfluss der KI, könnten Versicherungen so ein heimlicher Player sein für die Zukunft? Denn man hat ja theoretisch folgende Trends. Man braucht weniger Mitarbeiter, die durch KI ersetzt werden können. Ist jetzt nicht schön für die Mitarbeiter, spart aber Geld. Das heißt, ich brauche auch weniger Immobilien, spart auch Geld. Also da ist sehr viel Einsparpotenzial, oder? Und dann auch, da gibt es ja auch schon einige Studien, Gewinnpotenzial, weil Versicherungen, da denkt wahrscheinlich bei KI erstmal keiner dran. Könnte das so ein Player sein?
100%.
Oder eine Branche, besser gesagt.
Bin nächste Woche, jetzt wo wir das gerade aufnehmen, tatsächlich auch auf einem Panel, wo es genau um so eine Diskussion geht. KI in der Versicherungsbranche, wie werden da vielleicht auch Prozesse nicht nur weiterentwickelt, sondern revolutioniert, und du hast genau die Themen angesprochen. Also KI wird vieles ersetzen, tatsächlich. Auch Sachbearbeiter, also da passiert halt sehr viel noch analog in der Versicherungswelt, was eigentlich so nicht mehr sein darf. Und dieses ganze Thema Dunkelverarbeitung, was wir in der Branche haben, das heißt, dass Daten, ohne dass da jetzt jemand drauf guckt, sehr vereinfacht ausgedrückt, verarbeitet werden, da hast du ganz, ganz viel Potenzial. Was
also heißt Fehlerquellen, die dann aufgedeckt werden können.
Genau, und du kannst ja KI, ob das jetzt eine KI ist oder ein Large Language Model, wie auch immer das jetzt genau am Ende konzipiert ist, kannst du mit Daten befüllen. Versicherer haben halt unglaublich viele Daten, ja. Mhm. Und dann kannst du so einzelne, einfache Requests, ja, die jetzt vielleicht jemand hat, wo du aktuell noch, weiß ich nicht, 40 Minuten in der Hotline drin hängst, dann einen Sachbearbeiter dran hast, der es dann auch nicht weiß, der dich in die Fachabteilung weiterleitet, und der ist gerade krank, ja, du drehst durch als Kunde, Versicherer, absolut katastrophaler Service, kann gelöst werden durch eine KI, die all diese Informationen hat, instant. Also, um das zu beantworten, da wird hoffentlich ganz viel passieren, weil, und das ist auch das Spannende, egal wer jetzt hier gerade zuschaut, ich kenne die Leute ja nicht, ja, ich weiß nicht, ob die eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft haben, ich weiß nicht, ob die Veganer sind oder nicht, aber ich weiß, jeder Einzelne, der gerade zuschaut, hat Versicherung. 100%, entweder selbst oder noch über die Eltern, aber jeder hat Versicherung. Das heißt, das ist ganz klar ein Zukunftsthema, was so nicht weggehen wird. Und deswegen finde ich es super spannend. Ich bin gespannt drauf, auch was die nächsten Jahre da noch passiert. Freue mich sogar drauf, weil du hast gesagt, es ist so viel Upsell möglich.
Wir sprechen natürlich auch Thema Versicherung drüber. Ja, was braucht man auch nicht? Blöde Frage, hast du eine? Ich hätte nämlich gerade eine im Kopf, aber...
Die man nicht braucht?
Nee, einfach mal eine blöde Frage noch zum Thema Versicherung. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Das ist wirklich eine blöde Frage, aber vielleicht auch spannend, wenn wir Basti hier haben, der ja wirklich sich viel besser auskennt. Wie verdient so eine Versicherung eigentlich Geld? Also klar, da zahlen viele Leute ein und im Zweifel...
Indem sie nicht zahlt.
Entschlüsselt.
Naja, aber irgendwie muss es ja so. Irgendwie, ja. Also auf dem Weg hin habe ich mal überlegt, so ein bisschen ist es ja wie so ein Casino-Betreiber. Mhm. Du würdest es ja nicht machen, wenn es nicht profitabel wäre. Mhm.
Genau, also ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht genau als Casino beschreiben, weil Leute haben eine negative Assoziation mit Casino, aber ist auch egal, weil die Leute haben auch eine negative Assoziation mit Versicherung, zumindest in Deutschland. Ist übrigens nur in Deutschland so. Es ist auch interessant, wenn ich oft, also bin ich auf Spanien,
woran liegt das? USA. Da irgendwelche Gründe?
Oder ich glaube, das ist zum einen historisch gewachsen, also da hat die Branche natürlich auch einiges dafür getan, dass wir so einen schlechten Ruf haben mit diversen Personen, die Schindluder getrieben haben in der Vergangenheit und heute auch immer noch in gewisser Art und Weise, dass das stattfindet, und natürlich die mediale Berichterstattung ja immer negativ ist. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Bildzeitung aufgeschlagen habt und da hat irgendwo gestanden, Krankenschwester 43 kann weiterhin finanziell existieren, weil sie eine BU abgeschlossen hat, die jetzt die Rente zahlt. Liest du nie, passiert jeden Tag. Du liest immer nur diesen einen Fall, wo die BU halt nicht gezahlt hat. So. Und du liest aber ständig dann diese Fälle, und das erzeugt natürlich dieses verzerrte Realitätsbild. Die leistet nie, du musst das immer einklagen und was weiß ich. Ja. Das ist halt so das Problem, warum das halt in Deutschland so anhaftet, dieses negative Image. Aber es ist, muss man auch fairerweise mit dazu sagen, nicht unverdient in vielen Bereichen.
Und wie wird dann Geld verdient? Also es ist einfach Finanzmathematik?
Genau. Also du hast ja die krassesten Mathematiker sitzen bei Versicherern, Aktuare, die kalkulieren Risiken ein Risiko, ein individuelles Risiko ist ja nicht kalkulierbar. Also niemand kann jetzt berechnen so wirklich, ob du für dich nur einzeln betrachtet, dass du berufsunfähig wirst zum Beispiel, ja, oder ob du irgendwann mal Krebs kriegst oder was weiß ich, da kannst du dich vielleicht annähern, aber du kannst das nie wirklich, du kannst kein Preisschild dranhängen, du kannst keine Risikokalkulation machen, du kannst das aber im Kollektiv. Also wenn das plötzlich 1000 Leute sind, dann kannst du da plötzlich mehr mitmachen und kannst da auch ein Preisschild dranhängen und kannst sagen, okay, statistisch jetzt gesehen werden, weiß ich jetzt nicht, 20% davon irgendwann mal betroffen von der Krankheit, was weiß ich, das kostet so und so viel und jetzt sind das aber so und so viele, dann legen wir das um und dann irgendwann hast du einen Preis, was eine Versicherung kostet. Wirklich super simpel ausgedrückt. Und dann gibt es Leute, bei denen tritt das genau ein, ja, oder auch eine Hausratversicherung, ja, die haben halt einen Leitungswasserschaden oder bei denen wird eingebrochen und bei anderen halt nicht. Und für die Versicherung ist natürlich immer die Hoffnung am Ende des Tages, das ist eine Hoffnung, kann ich auch gleich darauf zu sprechen kommen, weil das geht leider nicht immer auf, die Hoffnung, dass sie mehr Beitragseinnahmen haben, als dass sie Leistungen ausschütten. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass das zum Beispiel jetzt in der Wohngebäudeversicherung mit den ganzen Katastrophen, die wir jetzt hatten, wo jeder so sagt, ja, das ist jetzt so ein Einmal-Event, wir hatten nur relativ viele von diesen Einmal-Events in den letzten Jahren, dass das ein Minusgeschäft für viele Versicherer ist und natürlich dann auch die Beiträge steigen müssen. Kfz-Versicherung ist jetzt das nächste Thema. Durch Inflation, Lohnkosten, Materialkosten. Wir alle werden wahrscheinlich eine Beitragserhöhung in so einer Kfz-Versicherung bekommen, weil die im Branchenschnitt irgendwie so, also sag mal 100% wäre gleich, dann hast du irgendwie gedeckt, Einnahmen, Ausgaben, aber die liegen da teilweise weit drüber. Also die haben viel mehr ausgegeben, als dass sie eingenommen haben.
Vielleicht mal, um kurz bei der Krankenversicherung zu bleiben, weil das ist so für mich als Laie so am nächsten. Dann ist es ja so, dass je schwächer und je älter eine Gesellschaft ist, desto höher müssten die Beiträge sein. Das ist ja im Zuge des demografischen Wandels für Deutschland eine nicht so schöne Perspektive.
Ich meine, wir sehen die Diskussion. Bleiben wir jetzt mal bei der gesetzlichen Krankenversicherung, weil wir haben ja diese zwei Systeme. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung haben wir genau das Problem. Deswegen
gab's, die wird ja auch immer teurer.
Die wird immer teurer. Der Zusatzbeitrag wurde letztes Jahr angehoben. Wird wahrscheinlich, müssen wir mal schauen, da gab es noch keine finale Info, nicht meines Wissensstands nach, auch nächstes Jahr nochmal angehoben. Vielleicht wird auch der Grundbeitrag nochmal angehoben. Oder es werden halt Leistungen gestrichen. Ja, dieses Jahr kam die Diskussion auf, ob nicht komplett Zahnleistung, Zahnersatzleistung, Zahnvorsorgeleistung gestrichen werden sollen aus dem Leistungskatalog. So, und da sieht man halt das Problem, weil der Beitrag kann ja nicht utopisch steigen. Nächstes Jahr ist jemand, der freiwillig gesetzlich versichert ist, also über der Beitragsbemessungsgrenze, auch verdient und über der Jahresarbeitentgeltgrenze verdient, beziehungsweise, ne, das nennt man, dann ist halt jemand frei, könnte sich quasi auch privat versichern lassen, ein Angestellter, der hat 1000 Euro im Monat mit Pflegepflichtversicherung.
Ich wollte es gerade sagen, 1000. Es ist ja sauteuer, auch wenn ich zum Beispiel jetzt Selbstständiger bin, wenn ich gesetzlich versichert bin, dann muss man gar nicht so viel verdienen, also da muss ich jetzt nicht superreich sein oder 500.000 verdienen, sondern da reicht eigentlich schon, ich verdiene, sei mal, gut, ordentlich, dann ist das eigentlich schon auch rent teuer, oder? Also das, heute schon.
Also ja, also wo wir herkommen in unserer Bubble, wird das halt immer teurer. Wenn man jetzt halt wieder rauszoomt und sich das mal anschaut, wie das in den USA ist und in anderen Systemen oder so, dann relativiert sich das, finde ich, schon wieder, weil dann stehen wir halt trotzdem weiterhin gut da. Was aber nicht heißt, dass das so weitergehen kann, weil du es schon gesagt hast. Die Kosten, die Krankheitskosten steigen im Alter. Je älter du bist, desto häufiger bist du krank. Das ist ganz normal. Ja, und wie auch in der gesetzlichen Rentenversicherung gleichen die jungen Gesunden Risiken das aus, in der Regel, weil die gehen halt weniger zum Arzt, sind weniger krank, etc. Aber das haben wir halt in Deutschland aufgrund der demografischen Entwicklung so schon lange nicht mehr. Das ist ein Problem.
Ich meine, ich kann mich jetzt daran erinnern, als wir jetzt das hier alles gestartet haben, da bin ich dann ja auch von der gesetzlichen in die private gegangen. Und für mich war das ganz, ganz schwierig, da das passende Angebot irgendwie zu finden. Ich habe mich dann fürs halbwegs irgendwie das günstigste entschieden und was irgendwie gut bewertet war.
Das ist wahrscheinlich der größte Fehler, oder?
Wobei,
gute Bewertung, okay, das ist manchmal.
Ja, Check24. Keine Werbung, aber ich mache da, also das klang eigentlich ganz gut so. Aber bei mir ist es soweit, dieser Fragebogen, den man da ausfüllt, ne? Sind Sie gesund, sind Sie Raucher und sonst was? Das ist ja eigentlich ein bisschen lächerlich, ne? Also ich meine, grundsätzlich, ich bin kein Raucher, ich trinke kaum Alkohol und ich bin gesund und ich gehe zum Sport, aber da kann man ja eigentlich eintragen, was man will, oder?
Theoretisch ja.
Was würde denn passieren, wenn dann rauskommt, der hat doch
schwerer Alkoholiker?
Ja, fliegst du raus. sehr vereinfacht ausgedrückt. Weil du hast halt eine Pflicht als Versicherungsnehmer und oder hast mehrere Pflichten. Eine der Pflichten ist natürlich die Wahrheit zu sagen bei der Antragstellung.
Aber man kann ja Pech haben.
Beim Denken oder beim sagen
wir mal, ich bin gesund und dann habe ich trotzdem kurz danach irgendwas Schlimmes.
Also okay, dann, das ist aber dann nicht mehr dein Problem. Das ist dann das Problem des Versicherers tatsächlich, weil er geht ja davon aus oder er muss davon ausgehen, er fragt jetzt deinen Ist-Status ab anhand von Fragen, wo der Versicherer irgendwann mal gesagt hat, die machen Sinn. Mhm. Damit können wir halt irgendwie arbeiten und können ein Risikoprofil irgendwie erstellen. Und was dann danach passiert.
Okay, also mir fällt jetzt gerade, das ist wahrscheinlich ein dummes Beispiel, aber es kann ja sein, dass ich schon seit 10 Jahren irgendeinen Tumor in mir habe, aber ich war nie bei der Kontrolle und es wurde deswegen nicht aufgedeckt. Und da kann mir nichts passieren, wenn dann eine Woche, nachdem ich okay.
Also wenn das wirklich so war, dann wusstest du es ja nicht. Ja? Also das ist ja wirklich, also die Fragen sind ja so gestellt, waren Sie in den letzten Jahren, keine Ahnung, bei den folgenden Ärzten zur Untersuchung, Beratung oder sonstiges und sind, weiß ich nicht, Diagnosen wie folgt oder was weiß ich, gestellt worden etc. Ja, du kannst ja immer nur nach bestem Wissen und Gewissen hier was beantworten und was du nicht weißt, das kannst du auch nicht beantworten. Deswegen auch vielleicht hier mal eine wirklich wichtige Empfehlung. Manche meinen es zu gut vor dem Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder privaten Krankenversicherung und rennen zum Arzt davor, vor dem Abschluss, weil sie sagen, ey, ich will halt einfach schwarz auf weiß haben, dass ich topfit bin, was ja erstmal eine super Intention ist. Wenn aber jetzt genau dein Beispiel hier relevant wird, die gehen zum Arzt, lassen sich durchchecken und dann kommt raus, ja, da ist leider irgendwo ein Tumor, dann war's das. K.O., vergiss es. PKV, keine Chance, Berufsunfähigkeitsversicherung, keine Chance. Deswegen.
Na gut, aber dann weiß ich, dass ich einen Tumor habe und kann ihn vielleicht therapieren.
Ja, selbstverständlich, natürlich. Aber jetzt stell dir mal vor, lass uns das mal weiterspinnen. Mal angenommen, du wärst dann in die PKV gewechselt, weil du nicht zum Arzt gegangen bist. Das mit dem Tumor weiß noch keiner. Kommt vielleicht dann 2 Jahre später raus. Du bist privat krankenversichert. Und ich weiß, das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung Zweiklassenmedizin. Aber stell dir nur mal vor, dass dann deine private Krankenversicherung sagt, ja, okay, das und das, die Therapie, das bezahlen wir, das können wir machen. Und wärst du noch gesetzlich krankenversichert, hätte deine Krankenkasse gesagt, das bezahlen wir nicht, weil das ist nicht wirtschaftlich. Mhm. Das ist nicht ausreichend. Oder es muss ausreichend nur sein, so ist das. Es muss ausreichend, wirtschaftlich und notwendig sein. So steht es im Sozialgesetzbuch Nummer 5 drin. Und ist vielleicht noch gar nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen mit drin. Ja, weil das ist ein Problem. Und dann hast du de facto eine Zweiklassengesellschaft. Dann kriegst du eine bessere Behandlung, weil du privat krankenversichert bist. Und ich weiß, jetzt kommen vielleicht auch viele Kommentare und das ist nicht so und das ist nicht so. Ich kenne so viele Praxisbeispiele, wo genau das der Fall war. Genau das. Wo jemand, wenn er gesetzlich krankenversichert gewesen wäre, keinen Therapieplatz bekommen hat. Privat, klar, hier ist frei, läuft. Ist so. Ist das jetzt gut, dass das so ist? Natürlich nicht. Aber so ist das System halt aktuell, ja. Also das nochmal damit dazu. Du musst alles angeben, was du hast. Was du nicht hast, was nie dokumentiert wurde, das kannst du dann auch nicht angeben, ja.
Wie kann das dann eigentlich sein? Jetzt sag mal, die PKV ist auf jeden Fall, sie ist auf jeden Fall nicht schlechter. Mhm. Dass man weniger zahlt. Mhm. Also erstmal, da gibt es ja immer die Befürchtung nach dem Motto, das steigt dann jedes Jahr und dann spätestens in 20 Jahren nach dem Motto.
Irgendwie mit 51 muss man einmal raus sein oder so, da war doch mal irgendwie.
Du meinst?
Also wie kann das, fangen wir erstmal an, wie kann das sein, dass quasi die PKV erstmal deutlich
die kriminellen Energien sind auf jeden Fall.
Und wie, was ist quasi noch dran, wie teuer wird es dann wirklich, was droht da am Ende?
Ja, es gibt tatsächlich aber dann Schlaumeier, die sagen, ich gehe jetzt erstmal in die PKV in jungen Jahren, wo das günstiger ist und ich irgendwie auch bessere Leistung habe oder so und dann versuche ich später wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zurückzukommen, weil ich ja irgendwie Angst davor habe, dass meine Beiträge im Alter nicht mehr bezahlbar sind in der PKV, weil das ist ja auch etwas, was man ständig hört. Ja, kannst du dir nicht mehr leisten, PKV im Alter viel zu teuer und so weiter und so fort. Habe ja auch mal ein ausführliches Video draus gemacht, warum das halt tatsächlich so pauschal auch nicht stimmt.
Für mehr Versicherungstipps natürlich Basti unbedingt folgen auf TikTok, YouTube und Co.
Danke für den Shoutout an der Stelle. Es kommt wirklich sehr stark darauf an, wie und wo du damals diese private Krankenversicherung in dem Fall abgeschlossen hast. Natürlich ist das relevant, wo du das abschließt und in welchem Tarif und in welchem Kollektiv, versicherten Kollektiv du auch drin bist. Das ist natürlich super relevant und ist das immer so sinnvoll, das günstigste zu nehmen? Tendenziell wahrscheinlich halt nicht, ja. Ja, das, ich weiß. Ne? Also, sag mal, auch ein Beispiel, das ich weiß, das ist nicht 100% korrekt, ne? Aber wenn du jetzt halt irgendwie, sag mal, den Mercedes unter denn Krankenversicherung haben willst, dann funktioniert das nicht mit einem Preis von einem Dacia. Das geht schlichtweg nicht, ja. Und oftmals sind das natürlich Lockangebote, ja. Und dann plötzlich kommen die Beitragssteigerungen und nochmal eine und nochmal eine. Und dann hast du da die Fälle, von denen du wieder hörst, irgendwo, weil irgendwo der Rentner in Buxtehude mit, weiß ich nicht, 62 keine Kohle mehr hat, weil seine komplette Rente von seiner privaten Krankenversicherung aufgefressen wurde oder aufgefressen wird. Und das hat ihm quasi vorher niemand gesagt. Das ist zu einfach. Das ist einfach zu einfach, sondern da gehört viel mehr dazu. Und deswegen ist die PKV jetzt nicht schlecht und im Alter unbezahlbar oder sonstiges, sondern jetzt nochmal eine andere Brücke gedacht. Du hast vorhin gesagt, im Alter wirst du ja häufiger krank wahrscheinlich. Du wirst Leistung mehr benötigen. Da frage ich mich, warum willst du genau dann, wenn das der Fall ist, aus der PKV raus? Also mein Ansatz, mein Mindset ist, genau dann will ich die ja haben, weil ich weiß, dass das System und der Versicherer, bei dem ich bin, mir definitiv mehr und bessere Leistung bietet, als dass die gesetzliche Krankenversicherung wird, die ja sowieso die ganze Zeit drüber nachdenkt, Leistungen zu streichen. Das ist mein Mindset, weil PKV, aber muss man sich leisten können und natürlich auch langfristig leisten wollen. Ganz, ganz klar. Das ist kein Geldsparmodell.
Die GKV wird aber ja auch teurer. Also ich sage es mal, das ist jetzt natürlich eine unfaire Frage, aber sagen wir heute, man ist jetzt 30, 35 und zahlt dann für die PKV, wenn es billig ist, vielleicht 400, wenn es teuer ist, vielleicht 6, 7, 800. Ich
zahl weniger.
Ja, du sagst am besten gar nichts mehr. Sag mal, wir rechnen jetzt mal 30 Jahre nach vorne. Also kann man da ansatzweise sagen, okay, das kostet dann das Doppelte, das Dreifache, das Fünffache?
Nee. Also das wäre für mich Glaskugelleserei. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst in die Vergangenheit natürlich gucken, wie haben sich Beiträge entwickelt.
Da habe ich mich auch dran orientiert, dass man sagt, die haben jetzt vielleicht im Schnitt um 3% im Jahr oder was das war.
Kannst du machen. Aber es ist das wird ja nie ein Spiegel in die Zukunft sein, ja, wie sich das in der Vergangenheit entwickelt hat. Du hast immer eine medizinische Inflation, heißt, die Beiträge steigen schon deshalb, weil du ja möchtest, dass zum Beispiel neue Behandlungsmethoden oder sonstiges eingepreist werden, zum Beispiel in der privaten Krankenversicherung und sowas. Zum anderen ist es tatsächlich so, und die Statistik finden dann plötzlich viele nicht mehr so cool, aber wenn man mal zurückschaut und mal so, ich weiß nicht genau, so ein 15-Jahres-Zeitraum oder so, dann ist die gesetzliche Krankenversicherung im Schnitt stärker angestiegen als die private. Ne? Das ist immer, nimmt man sich so einen Zeitraum raus und dann guckt man da drauf, okay, ja. Aber das verdeutlicht halt mal, dass das nicht so ist, dass immer nur die PKV-Beiträge steigen. Und auch jetzt ein Punkt nochmal mit dazu für alle Gutverdiener, die über der vorhin genannten Beitragsbemessungsgrenze verdienen. Das ist die Grenze, von der maximal der Beitrag berechnet werden kann in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also der sitzt irgendwo, ich glaube, bei 60.000 knapp. Das heißt, wenn du 80.000 verdienst, dann wird trotzdem nur dieser Wert hergenommen und dein Beitrag berechnet. Jetzt hast du aber das Problem, wenn dieser Wert jedes Jahr steigt, dann hast du ja automatisch eine Beitragssteigerung mit dabei. Und der steigt eigentlich jedes Jahr mit. So, das heißt, dein gesetzlicher Krankenversicherungsbeitrag steigt jedes Jahr, ohne dass du mehr Leistung hast. Im Gegenteil, es wird immer wieder was rausgestrichen. An der Stelle kann man vielleicht auch mal gemeinsamer Bundesausschuss, glaube ich, mal googeln. Haben die meisten noch nie davon gehört. Aber die entscheiden quasi, was reinkommt in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen und was wiederum rausfliegt.
Also theoretisch könnte da noch sehr viel rausfliegen. Das hast du vorher schon gesagt, Demografie, also wir haben viele Probleme, jetzt wollen wir heute nicht wieder Deutschland-Bashing machen, aber man hat ja keine Garantie, dass alles super läuft. Und wie gesagt, die Demografie, die kann man jetzt auch nicht so leicht von heute auf morgen umdrehen.
Gut, du hast natürlich den Gegenpol, dass die Medizin ein bisschen besser wird. Ja, wobei, das muss auch finanziert werden. Ja,
aber nicht am Ende besser, des Tages, aber nicht billiger unbedingt.
Also, die Prognose ist jetzt nicht so rosig, wenn man, ich glaube, die Demografie ist schon der stärkste
Treiber. Ja, ein Thema, vielleicht auch noch da kurz mit dazu, was, glaube ich, mit vielleicht sogar das Hauptthema ist, wo wir, also ich sehe keine Lösung, ich sehe ein dramatisches Problem, was so langsam anfängt, ist alles, was mit Pflege zu tun hat. Mhm. Pflegekosten, ambulant, stationär, utopisch hoch, was die gesetzliche Pflegeversicherung abdeckt, das reicht hinten und vorne nicht. Und dann hast du plötzlich das Thema, wer pflegt die Menschen? Ja, macht das dann die Familie? Ja, wenn kein Geld da ist, machen das, weiß ich nicht, andere Verwandte? Wir hatten selbst den Fall bei uns. Das wünsche ich niemandem. Niemandem wünsche ich sowas. Das ist mental absolut Katastrophe. So, und ich behaupte jetzt mal, ohne dass ich jetzt euch vorher gefragt habe, aber ich vermute mal, ihr zwei habt keine private Pflegeversicherung abgeschlossen, so wie die meisten Deutschen da draußen halt auch nicht.
Ich glaube nicht. Ja? Das ist ja nicht und, mit dabei bei der PKV, oder?
Du hast die Pflegepflicht mit dabei, weil die halt Pflicht ist einfach. Aber ne, das wird am Ende des Tages nicht reichen. Das große Problem ist halt einfach, weder du noch ich noch du will sich vorstellen, Pflegefall zu sein. Willst du nicht vorstellen. Sagen, ja, mich trifft's nicht, ja, und so weiter und so fort. Und ich auch, ich will mir das auch nicht vorstellen. Mhm. Aber für viele wird das genau der Fall sein. Mhm. Ne, in der alten Gesellschaft geht gar nicht anders. Und wer trägt diese Kosten? Oder wie wird dann das Leben aussehen, wenn du Pflegefall bist? Und das, glaube ich, wird ein dramatisches Thema noch werden, wo ich schon irgendwo auch die Bundesregierung in der Pflicht sehe, da irgendwas zu machen. Weil es kann ja nicht plötzlich jeder jetzt eine private Pflegepflichtversicherung oder eine private Pflegeversicherung abschließen. Das kostet ja auch wieder Geld. Und dann braucht er ja noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung und das. Wer soll denn das alles bezahlen?
Die Bundesregierung muss sich da was überlegen. Ich sage es mal ganz blöd, die haben wahrscheinlich auch keine Idee, oder? Weil es ist, ja, außer dass man die Leute zwingt, in irgendwas einzuzahlen, was aber sich dann auch wahrscheinlich viele wieder nicht leisten können.
Am Ende ist es halt das, so wie unser System funktioniert. Du brauchst die Leute, die einzahlen, damit du Geld hast für die es am Ende also brauchen.
Demografie wahrscheinlich das Problem, wenn man zur Rente kommen wir sicherlich auch gleich noch.
Ohne, ich hab eh fast gar nichts. Ich glaube, ich habe das Mindeste, was man irgendwie haben muss, aber seit 18 Monaten sind wir jetzt, glaube ich, in der Selbstständigkeit. Ich war seitdem noch nicht einmal beim Arzt, eben weil ich mich damit nicht beschäftige. Also ich bin jetzt privatversichert, aber ich weiß gar nicht, wie das gehen würde, wenn ich beim Arzt wäre. Also ich hab eine richtige Versicherungsphobie, merke ich gerade. Ich weiß nicht, wie das läuft. Und ich hatte einen Fahrradsturz und mein Handgelenk tut immer noch weh, aber das ist für mich so, gibt es Zahlen? Also das würde mich wirklich mal interessieren, wie viele Versicherungen der Durchschnittsdeutsche hat, auch im internationalen Vergleich, oder kann man die Versicherungssysteme gar nicht so vergleichen?
Kann man, glaube ich, schon ein bisschen. Der Deutsche hat im Schnitt schon mehr Versicherungen als, glaube ich, jetzt andere EU-Bürger oder auch allgemein, ich glaube, weltweit. Wir Deutschen sind halt schon ein sehr sicherheitsliebendes Volk, was manchmal gut ist und manchmal meiner Meinung nach auch katastrophal ist.
Die German-Angst.
Genau, die German-Angst ist tatsächlich so. Unsere Erfahrung mit unseren Kunden zeigt halt schon oft, oder auch eine Interaktion dann so auf Instagram oder so, was Leute schreiben, dass die Leute schon viele Versicherungen teilweise haben, aber immer die essentiellen dann doch fehlen. Also dann mal ein Beispiel, dann hat man halt eine Handyversicherung oder irgendwie dann zwei Riester-Verträge, was absoluter Käse ist, weil du kannst ja immer nur einmal eine Förderung bekommen, wenn es denn überhaupt Sinn gemacht hat in erster Instanz, aber dann fehlt eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder im schlimmsten Fall sogar eine private Haftpflichtversicherung. Also da ein Verständnis zu haben, was ist eigentlich wichtig, was sind große finanzielle Risiken, die mich betreffen können, weil nur dann macht ja eine Versicherung, zumindest in meiner Welt, Sinn. Nicht für irgendwie einen Kleinkram. Wenn dein Handy kaputt geht, okay, das ist doof. Ja, das ist echt doof, aber also ich habe mein Handy nicht versichert. Habt ihr euer Handy versichert?
Nein, nee. Und ich wurde angeschaut wie ein Auto. Weil ich habe mir das neue iPhone damals geholt und der Typ so, ja, dann machen wir das mit. Ich so, nee. Und der hat gesagt, du bist der Erste, der das nicht versichert hat. Da wusste ich, irgendwas läuft hier falsch.
Ja, da läuft was gewaltig falsch. Weil dann denken halt auch viele wieder, ah, das ist versichert und das ist versichert und das. Nee, ist alles nicht versichert. Das ist nämlich alles ausgeschlossen in den Klauseln.
Gut, vielleicht gibt es so Leute, denen geht, glaube ich, das iPhone dreimal die Woche gefühlt kaputt. Ja. Mir ist natürlich auch schon mal runtergefallen, aber mir ist noch nie ein technisches Gerät, glaube ich, so wirklich kaputt gegangen. Also Handy sowieso nicht.
Im Zweifel kannst du immer noch den Versicherungsbetrug machen.
Ja, dann melde ich mich bei dir. Ich
stütze diese Aussage nicht.
Spaß beiseite.
Das war ein Witz.
Sicherheitshinweis, man muss ja heute vorsichtig sein im Internet, bevor hier noch die Beschwerden kommen. Kann man das so pauschal sagen? Ich weiß, du wirst gleich sagen, bei Versicherung pauschal, wie bei vielen Sachen, schwierig. Aber alles, was man da, wenn man Kleinzeug kauft, technisches Zeug, ja, versichern Sie hier für 5 oder 10 Euro dazu. Im Zweifel kann man sich das sparen.
Bin ich kein Freund davon. Einmal, es ist einfach für mich in meiner Welt kein Risiko, was wirklich groß ist, was versichert werden müsste, wenn jetzt dein Fernseher kaputt geht oder dein Handy. Dann wirst du ja nicht morgen auf der Straße sitzen. Ja? Du wirst dich sau ärgern und wirst denken, ach, hätte ich doch die Versicherung abgeschlossen. Okay, aber ne, in 5 Wochen wird dein Leben wieder so sein wie vorher. Wahrscheinlich. Ja. So, wirst du berufsunfähig und hattest keine Berufsunfähigkeitsversicherung, dann wird dein Leben nach 5 Wochen nicht so sein, wie vor 5 Wochen, als das passiert ist. Ja, das wird halt nicht so sein, weil das halt ein großes finanzielles Risiko ist. Genauso wie bei einer privaten Haftpflichtversicherung, wenn du irgendwie durch eine Dummheit jemand anderem einen großen Schaden zufügst. Und deswegen würde ich immer hergehen und sagen, auch eine Haftpflichtversicherung. Klar, die zahlt dir auch dann 50 Euro Schaden, wenn du jetzt, sag mal, keine Selbstbeteiligung mit dabei hast. Ist die dafür gedacht? Nein, natürlich nicht. Und dann machst du das zweimal, dreimal in zwei Jahren oder so und dann plötzlich kündigt dir die Versicherung. Ja, wie kündigen das, ja? Weil es kann. Die kann ja nach jedem Schadenfall kündigen. Du übrigens auch als Kunde. Und dann hast du vielleicht Schwierigkeiten, wieder eine neue zu bekommen, weil dir der Versicherer gekündigt hat. Und deswegen,
passiert das oft?
Nicht selten. Ich glaube, jetzt gerade kommt auch so eine kleine Welle. Würde mich vielleicht aber hier in den Kommentaren interessieren, was die Leute hier sagen, ob sie davon betroffen sind, dass Kfz-Versicherungen gerade gekündigt werden von den Versicherern. Was ich natürlich uncool finde, irgendwie einfach so. Ja, oder nicht verlängert werden, keine Ahnung. Das finde ich uncool. Aber theoretisch kann ein Versicherer, weil das halt in den Bedingungen so festgelegt ist, nach einem Schadenfall dir kündigen. Aber wie gesagt, du auch.
Das hatte mich nämlich gewundert, weil unsere Kfz-Versicherung, da wurden die Beiträge erhöht, obwohl wir unfallfrei waren. Und ich hatte immer so im Kopf, wenn ich unfallfrei bin, dass dann die Beiträge sinken sollten.
Theoretisch. Ist das jetzt ein aktueller Fall?
Ja, jetzt wirklich, also ein paar Wochen her.
Ja, genau. Das ist genau das jetzt, was eigentlich bei fast jedem passieren wird. Normalerweise
nicht viel, ne? Aber
genau, du kommst normalerweise in eine bessere SF-Klasse, wenn du unfallfrei warst. Ja, normalerweise, kommt auf die Tabellen des Versicherers an. Das große Problem, was wir jetzt halt aktuell haben, sind steigende Lohnkosten, Materialkosten, eben für die Reparatur von Schäden an Autos. Und die spiegeln sich natürlich wieder in der Versicherungsprämie. Das muss ja umgelegt werden, das geht ja gar nicht anders.
Also klassische Inflation.
Inflation auf alle Fälle und es ändern sich natürlich auch wieder die Typklassen, die Regionalklassen, das heißt, mit welchem spezifischen Automodell wurden so und so viele Unfälle gebaut, ja, im letzten Jahr oder so. So, und wenn dein Auto halt leider in viele Unfälle verwickelt war, dann steigt die Typklasse, ergo steigt der Versicherungsbeitrag und die Region hat hier halt auch seinen Einfluss, je nachdem, wo du wohnst und wie viele Unfälle dort passiert sind.
Hätte ich mir mal den Ferrari gekauft.
Ja, das mal was Kleines gekauft.
Wenn wahrscheinlich nicht so viele Unfälle passieren, das ist richtig.
Du hast vorher von essentiell gesprochen. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, was man wirklich braucht?
So ein Grundstock, unabhängig von Beschäftigung, von Einkommen, so ein Grundstock, den jeder deutsche Bürger haben sollte.
Also ich gebe einmal die pauschale Antwort und dann nochmal ein bisschen individueller. Also die Krankenversicherung, die müssen wir haben, geht kein Weg dran vorbei. Und ob jetzt die gesetzliche oder die private, wenn du die Möglichkeit hast, zu privaten für dich mehr Sinn macht, das muss man individuell betrachten. Dann die private Haftpflichtversicherung, führt keinen Weg dran vorbei. Also da gibt es keiner, der mit mir eine Diskussion gewinnen kann, warum man keine private Haftpflichtversicherung braucht. Die kostet nichts im Prinzip, 50 Euro im Jahr, die wird auch immer günstiger, glaube ich. Ich habe gestern auch für 30 Euro im Jahr mit echt guten Leistungen, sehr guten Leistungen. Also die sollte jeder haben.
Die haben auch die meisten wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, Millionen von Deutschen haben sie nicht. Millionen.
Millionen. Leute, ich glaube, ich habe sie. Ich glaube, ich habe sie. Ach,
das hast du sicher. Also,
die ist nicht so teuer, ne?
Die kostet nicht viel.
Boah, das ist richtig peinlich. Ja,
vielleicht schau sie mal nach. Ja. Die hast du sicher. Also, wenn nicht, okay. War es das. Dann war das der letzte Talk. Okay. Da bin ich mir sicher, dass du...
Beruflich ist alles abgesichert, das weiß ich. Aber doch, ich glaube, ja.
Also für so Leute wie Sinan, ja, die da draußen rumlaufen, ohne private Haftpflichtversicherung, ist es wichtig, jetzt droppe ich gerade mal so einen Leistungsbaustein, ist es wichtig, dass in deiner eigenen privaten Haftpflichtversicherung eine sogenannte Forderungsausfalldeckung mit dabei ist. Jetzt stell mal vor, mal angenommen, du hast jetzt wirklich keine.
Und er fährt mir jetzt schön.
So, jetzt, ich gehe da raus und du kommst mit deinem Ferrari um die Ecke und naja, das ist ein schlechtes Beispiel, weil das ist dann Kfz-Haftpflichtversicherung. Du mäst mich sonst irgendwie um. Ja, wegen dir schubst mich so, keine Ahnung, ich fall doof, breche mir mein Bein 5-mal, kompliziert, werde nie wieder laufen können oder sonst was. Ne? Dann bist du halt dran. Ne? Da musst du haftbar dafür. Und dann kommt da Riesenzahlungen auf dich zu. Jetzt nehmen wir mal den Fall, du bist pleite, du hast überhaupt keine Kohle irgendwie, ja. Und du hast halt auch keine Privathaftpflichtversicherung. Wo kriege ich mein Geld her?
Von mir.
Ja, aber du hast ja keins. Und du hast auch keine Haftpflichtversicherung, die das bezahlen würde.
Das heißt, ich muss quasi jetzt theoretisch seine Dummheit mitversichern.
Genau, ich versichere, sehr gut, genau. Ich versichere deine nenn das jetzt mal Dummheit, ja, also das Nicht-Abschließen einer privaten Haftpflichtversicherung sichert jetzt meine eigene private Haftpflichtversicherung über die Forderungsausfalldeckung mit. Das heißt, die würde dann einspringen, würde mir meine Kosten ersetzen, die du eigentlich tragen müsstest. Und natürlich geht die dann her und versucht dich hintenrum in Regress zu nehmen, ja, und wird dich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag verklagen. Aber das ist dann nicht mehr mein Problem, weil ich habe mein Geld bekommen. Also Forderungsausfalldeckung ist ein wichtiger Baustein für all, ne, weil wenn da so einer dir mal über den Weg läuft und dir einen Schaden verursacht, das ist wäre doof.
Also du hast eine Forderungsausfall, denke ich, ich würde sagen, dann, wenn wir fertig sind, werden wir den Fall nachstellen, dann wirst du mich bis ans, wenn du kein erst Lebensende verklagen.
Ich werde nächste Woche im Talk, werde ich das nachreichen. Ich glaube, ich habe eine, ich,
ja, also das ist schwierig. Davon gehe ich mal aus, aber ist, glaube ich, wichtig und das ist tatsächlich ein Punkt, da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Also wusste ich jetzt auch nicht wirklich, also dass man schon mal vielleicht drüber nachgedacht hat, was ist, wenn der andere keine hat, ja gut, aber dann.
Aber mal ganz ehrlich, wer denkt denn da drüber nach?
Ja.
Außer ich. Ja, wo ich halt jeden Tag mich damit beschäftige, mit dem Thema, aber niemand wacht ja morgens auf und sagt so, heute ist der Tag, wo ich richtig Bock habe, mich mit meinen Versicherungen auseinanderzusetzen. Das passiert ja da draußen nicht.
Heute werde ich von jemandem umgemäht, der bin ich mir sicher, ich spür's, der hat keine Haftpflicht.
Aber am Ende des Tages, ich mache immer so dieses Beispiel, sehr plakativ. Wir gehen jetzt raus auf die Straße, fragen 10 Leute, random, hey, so Versicherung, hast du da Bock, dich mal mit zu beschäftigen und so, und sagen alle 10 nein. Gar keinen Fall, hau ab. Fragst du die gleichen 10 Leute, glaubst du aber, dass ein paar Versicherungen schon irgendwie wichtig sind, dass man die haben sollte? Dann werden also, ja, wahrscheinlich schon irgendwie so. Und dann siehst du halt schon eigentlich, klar, jeder weiß es eigentlich, ist wichtig, irgendwie sollte ich mich mit auseinandersetzen, aber scheinbar ist es halt auch gesellschaftlich akzeptiert, es nicht zu tun. Ja, wenn du deine Kumpels fragst, hast du eine BU? Nö, ich hab mal gehört, nicht so sinnvoll. Ja, du? Nö, ich auch nicht. Das passt schon, passiert schon nichts. Haben einen ungefährlichen Bürojob. Und dann ist das Thema abgehakt. Und dann machst du es auch nicht, weil dein soziales Umfeld es auch nicht macht. Und das ist halt gefährlich. Ja. Und am Ende ist die Botschaft, und das ist vielleicht dann schon direkt die individuelle Antwort auf die Frage, welche Versicherung braucht man. Wenn man einmal mal hergeht und nimmt so einen Zettel und schreibt sich einmal mal auf, was habe ich denn für große finanzielle Risiken in meinem Leben? Das kann jetzt der Verlust irgendwie der eigenen Arbeitskraft sein, mental, physisch. Das kann dein Haus sein, dein Eigenheim, was dir vielleicht gehört. Das kann dein Auto sein, das können deine Kinder irgendwie sein, ja, was ist, wenn da mal was ist und die müssen ins Krankenhaus oder so, kriegen die wirklich die bestmöglichen Leistungen? Weil unterm Strich wollen das alle Eltern für ihre Kids natürlich, ja. Und dann gehst du mal so durch, auch das Thema Altersvorsorge, ja, wie bist du da aufgestellt? Ich sage jetzt nicht, dass jeder eine private Rentenversicherung abschließen muss. Gibt es hier coole Produkte, sinnvolle Produkte, die für viele Menschen passen? Ja, natürlich, mittlerweile, super flexibel, kostengünstig. Ist das für jeden der Weg? Nein, auch nicht, ja. Aber man muss halt mal hergehen und muss mal evaluieren, wie ist mein eigenes Risikoprofil und was sollte ich dann halt entsprechend absichern und vor allem auch wissen, was ich da dann habe. Ja? Also nicht umsonst ist ja unser Slogan, erst verstehen, dann versichern und sehr oft unterschreiben die Leute halt irgendwas und haben keine Ahnung, was sie da gerade unterschrieben haben.
Jetzt müssen wir zur Vollständigkeit noch sagen, du hast ja auch ein Interesse daran, Versicherungen zu verkaufen, wenn ich das so sagen kann. Also wenn die Leute sagen, Mensch, der Kunkel, der tut hier so neutral, aber der will doch auch eigentlich möglichst viele Versicherungen verkaufen. Also wie bleibt man da neutral und verdient trotzdem Geld damit?
Ja, 100%. Das ist natürlich unser nie endender Teufelskreis. Ja, so nach dem Motto, das sagt er jetzt alles nur, weil er halt davon lebt. Ja. Und mein Argument, nee, das sagt er jetzt halt alles nur, weil es richtig ist und weil es stimmt. Und zufälligerweise verdiene ich halt auch damit mein Geld. Und zufälligerweise habe ich halt auch Ahnung davon und nicht nur eine Meinung, wie die meisten anderen da draußen. Deine Freunde, deine Familie, deine Eltern, deine Arbeitskollegen, die haben alle irgendwo eine Meinung zum Thema Versicherung. Da solltest du selten drauf hören, weil die wirst du nicht anhauen können, wenn du auf deren Meinung basierend eine Entscheidung getroffen hast, vielleicht gegen eine Versicherung. Und 2 Jahre später tritt genau der Fall ein, da wirst du auch nicht sagen, hey, du hast aber gesagt, ich soll das nicht abschließen, ne? Dann wird der diesen Schaden nicht kompensieren. Ja, deswegen ist das immer sehr einfach, auch im Internet, wenn Leute irgendwo was sagen, ah, das brauchst du nicht und das brauchst du nicht, die haften dafür nicht. Ja, wir haften dafür in der Beratung, wenn wir was empfehlen. Das ist ein massiver Unterschied hin zu einfach mal irgendwelchen Leuten irgendwas empfohlen.
Woran erkenne ich einen seriösen Versicherungsmakler?
Es ist, glaube ich, nicht einfach, muss man ehrlicherweise mit dazu sagen. Ich erkläre vielleicht einfach mal, was wir tun, um nicht nur wahrgenommen zu werden, aber das ist so das Erste, wie wirst du wahrgenommen, sondern dass wir auch natürlich auch seriös sind und einen sehr, sehr guten Job mit unseren Kunden machen. Das ist natürlich einmal Kundenfeedback. Also Leute, die bei uns waren in der Beratung, die zufrieden sind, dass die uns bewerten. Wir sind mittlerweile mit der bestbewerteste Versicherungsmakler in ganz Deutschland mit über 900 Google-Bewertungen und mit 5 Sternen im Durchschnitt. Da sind wir unglaublich stolz drauf, weil das kommt nicht von ungefähr. Das ist schon mal ein Indikator, ja, sowas, Bewertung. Dann auch eine vielleicht direkte Empfehlung aus dem Freundeskreis, wo aber schon mal irgendwas vielleicht mal passiert ist. Nicht so, ja, ich kann dir echt empfehlen, aber was genau kannst du denn da jetzt empfehlen? Weil war ja nie was, ne? Also du hast vielleicht, ne? weiß nicht, kannst du Check24 empfehlen, weil du da hoffentlich vielleicht eine Haftpflicht abgeschlossen hast? Das, na, weiß ich nicht, ne? Das, ne, wird sich dann irgendwann mal zeigen.
Es ging schnell.
Ja, es ging schnell, genau. Das ist super, ne? Also,
das ist die Empfehlung, gut, ging super schnell.
Also da halt so ein bisschen, vielleicht auch mal ein bisschen nachfragen, so, ne, ich bin da schon länger und immer, wenn da was ist, die sind da und helfen mir und beantworten Fragen, keine Ahnung, solche Geschichten zum einen. Und zum anderen, klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber klar, halt einfach auch mal eine Beratung buchen, irgendwo, ja. Je nachdem, vielleicht bist du noch der Offline-Typ, was wir jetzt halt gar nicht mehr machen. Bei uns gibt es nur Online-Beratung, aber vielleicht willst du irgendjemand bei dir zu Hause haben, der kommt dann halt vorbei und dann, klar, wir kennen alle unser Bauchgefühl, ja. Und wir wissen eigentlich alle, wir sollten mehr auf unser Bauchgefühl hören. Also, und wenn du ein komisches Bauchgefühl hast, dann war es das vielleicht. Dann ist das natürlich auch dein gutes Recht, so eine Beratung zu beenden und das halt nicht zu machen. Ja. Aber das Schwierige ist, du kannst ja nie als Nicht-Experte bewerten, ob der jetzt wirklich dich im Fokus hat und dein Wohl. Das geht gar nicht. Kannst du nicht. Ja. Du kannst immer nur dann fragen, hey, und wie ist das jetzt so und wie ist das jetzt so und ist das jetzt so? Und dann musst du dich darauf verlassen, was das Gegenüber sagt. Anders funktioniert nicht. Muss ich ja auch, wenn ich beim Arzt bin oder beim Steuerberater oder in der Autowerkstatt, ja. Da muss ich mich drauf verlassen, wenn er sagt, das müssen wir jetzt tauschen, weil sonst wird dein Auto in 4 Wochen hops gehen, dann okay, habe ich keine Ahnung davon, kann ich nicht bewerten. Ne? Und so ist das, glaube ich, halt auch bei einem Versicherungsmakler, was wir jetzt sind, oder generell Versicherungsvermittler, gibt ja unterschiedliche Gattungen, um das herauszufinden. Aber wir setzen halt sehr stark auf Kundenfeedback von Kunden, die schon bei uns waren, um das dann natürlich auch für uns sprechen zu lassen. Ja, das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass wir zum Beispiel und auch viele andere da draußen halt echt einen guten Job machen.
Was ist das denn für ein Modell? Weil wenn ich angesprochen werde bezüglich Versicherung, ist es meistens an U-Bahn-Stationen von Ergo-Mitarbeitern, die mir sagen, ey, du bist voll sympathisch, willst du ein Team aufbauen?
Das ist mir auch schon passiert. Ja?
Ständig.
Was macht ihr dann noch hier?
Ja, das ist eine gute Frage. Da hätten wir schon so durchstarten können.
Also ich gehe nicht drauf ein, aber was steckt dahinter? Mhm. Also was ist das? Und das ist ja, glaube ich, auch voll rufschädigend für die gesamte Branche, habe ich das Gefühl. Weil
ja, also mache ich mir jetzt wahrscheinlich nicht so unbedingt viele Freunde mit der Aussage, wobei ich die Aussage auch schon oft auch in anderen Videos und Interviews getätigt habe. Der Ruf der Branche kann nicht besser werden, wenn es weiterhin Player gibt, die Methoden benutzen, sage ich jetzt mal, die dazu führen, dass der Branche weiterhin so ein negatives Image anhängt. Ja, ich will jetzt keine Versicherungsgesellschaften hier oder Vertriebe oder so nennen. Das wäre, glaube ich, auch nicht fair, wenn da niemand am Tisch sitzt und sich dann nicht wehren kann oder so. Aber das passiert und diese Praktiken und dieses Anwerben von neuen Leuten mit teilweise halt auch falschen Anreizen, ja, schnelles Geld, schnelles Auto, schicker Anzug, fette Uhr, ja, wen ziehst du damit an? Ich glaube nicht denjenigen, den du am Ende des Tages als Gegenüber haben möchtest, der dich seriös berät bei deinen Versicherungen, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster mit dieser Behauptung. Und was passiert dann? Es geht ja erstmal gar nicht, also sehr oft geht es gar nicht um die Person selbst, sondern es geht um das soziale Netzwerk, was diese Person hat. Weil dann geht es darum, dass du über diese Person an neue Kunden kommst. Dann kommt so dieses Thema hier, gib mal Zettel und Stift und schreib mal auf, deine 10 Freunde, wen können wir jetzt alles besuchen? Also eine Form der Mitarbeitergewinnung, was aber eigentlich auch eine Form der Kundengewinnung halt ist, wo ich noch nie ein Freund davon war, noch nie. Und das einfach auch nicht gut finde, auch für den Berater an sich. Was macht der, wenn er alle seine Freunde abgegrast hat? Dann war's das. Wo kommst du an neue Kunden?
An der U-Bahn-Station oder
an der U-Bahn-Station.
Ja. Ich finde es immer traurig, also mir tun die Leute, also gar nicht despektierlich gemeint, aber mir tut das leid, Leute kalt anzusprechen an der U-Bahn-Station.
Also habe ich auch gemacht, früher. Nicht an der U-Bahn-Station, bei mir war es der Baumarkt. Kaltakquise, das ist unglaublich schwer.
Glaube ich.
Und
in den USA ist das ja normal.
Das ist ganz normal, dass du mit Leuten quatscht. Das ist, ey. Und
allein die Plakate überall. Ich finde das ja in den USA mal so geil. Also Anwälte und was ist, also genau. Alle 100 Meter hängt irgendwie ein Plakat.
Call. Ja, call, ja.
Car oder injury, call Saul call. Quasi. Ja, genau. Und die auch immer die Werbespiele, super.
Ja. Und also das war für mich eine krasse Erfahrung, war aber auch eine krasse Persönlichkeitsentwicklung. Einfach mal jeden Samstag war das damals von 9 bis 19 Uhr Leute anzuquatschen, Wildfremde am Baumarkt.
Wie ist da so die Erfolgsquote? 0,5%?
Ja, das ist sehr gering, natürlich. Mhm. Weil wenn du im Baumarkt, oder auch ich selbst im Baumarkt, dann will ich irgendwas, weil mir gerade irgendwas fehlt, zum Beispiel zu Hause, will ich rein, raus. Dann steht da so ein Typ und labert mich an, wegen Versicherung, dem willst du halt eine Schelle geben.
Ja, 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 das stimmt.
Ja, ist so. Und so war das natürlich auch bei mir damals. Dickes Fell, ne? Braucht man da, so kam ich dann auch auf Social Media übrigens, weil ich mir dachte, ich habe keinen Bock mehr, den Leuten da hinterher zu rennen, sondern wo sind die Leute, die selbst schon irgendwie gecheckt haben, das ist irgendwie wichtig. Ich sollte mich damit auseinandersetzen und wie finden die mich dann so im nächsten Schritt? Und da habe ich dann 2016 YouTube gestartet mit tatsächlich dem Motivator. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Thema gehabt und auch keinen Bock mehr ehrlicherweise auf die Leute, die mit denen du dann da interagierst, weil es macht viel mehr Spaß, wenn du mit Leuten sprichst, die selbst verstanden haben, dass es halt manche Themen gibt, die wichtig sind und da solltest du mit einem Profi drüber sprechen. Mhm.
Weißt du, was mir gerade einfällt? Also ein Case für Versicherung, die Frage habe ich jetzt schon lange im Kopf. Mal pro, wenn wir mal auf die Daten schauen. Wir haben vorher schon über KI gesprochen, aber jetzt haben wir eigentlich ja so schon ohne KI sehr viele Daten. Wenn wir mal überlegen, was das iPhone oder das Smartphone alles aufzeichnet, mittlerweile wird schon der Schlaf gemessen. Ja, wir kaufen online ein, man weiß eigentlich ziemlich genau, was wir kaufen. Also von den Daten könnten die Versicherer wahrscheinlich heute schon sehr viel ableiten. Jetzt ist natürlich die Frage, werden das Apple, Amazon und Co. vielleicht irgendwann mal selber machen. Das wäre wahrscheinlich relativ smart, oder? Weil wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel der Krieger bestellt sich jede Woche 3 Flaschen oder 30 Flaschen Schnaps, jetzt nochmal als Beispiel, oder der Herr sowieso, und der schläft jeden Tag, weiß ich nicht, perfekt, 8 Stunden durch, ernährt sich, oder kann man ja auch positiv machen, der kauft sich jeden Tag irgendeine Obstbox oder was weiß ich und kauft sich ständig Sportklamotten. Wird sich das vielleicht komplett verändern? Also Versicherung ist sicherlich ein spannendes Business. Die Frage ist, wer macht's?
Also, ganz viele verschiedene Punkte, die du ansprichst. Es haben schon Player wie Google und auch Amazon den Markteintritt probiert in Deutschland, beziehungsweise erstmal Europa, wo dann so Offices in London aufgebaut wurden.
Da ist
und
der
so.
Datenschutz wahrscheinlich
ja, Datenschutz, das Problem, oder? Also die Überregulierung, die mir auch natürlich total gegen den Strich geht, weil du ständig immer wieder irgendwas Neues beachten musst und irgendwann kommst du gar nicht mehr dazu, einen Kunden zu beraten, weil du ständig irgendwo irgendwas wieder neu beachten musst. Also diese Überregulierung der Versicherungsbranche in Europa ist halt auch eine Markteintrittsbarriere tatsächlich. Ja, also wenn ich mit auch ausländischen Insurtech-Techs spreche, die sagen, ja, wo in Deutschland interessanter Markt und so. Und dann sagen sie, ja, keine Chance, wir kommen nicht an dieser DSGVO und sonstigen Geschichte mit vorbei. Könnte man jetzt sagen, oh cool, schützt irgendwie so die deutschen Player. Ich finde es halt nicht cool, weil
würde es billiger werden, meinst du? Oder besser? Oder
ja, naja, darf ich das so sagen? Also nenne das jetzt mal Dritte in den Hintern von außen durch Innovation, wäre nicht verkehrt.
Mhm. Aber ja, auch generell in anderen Branchen auch.
Ja, also selbstverständlich. Wir haben uns halt mit der Datenschutzgrundverordnung einen massiven internationalen, aber ja auch nationalen Wettbewerbsnachteil eingekauft.
Ja.
100%. Das kann niemand verleugnen. Niemand. Und jetzt ist das da. Mhm. Und es gibt so viele Cases, auch wenn ich einen Anwalt frage, sagst du, ja, keine Ahnung. Müssen wir warten, bis es einen Präzedenzfall gibt. Klasse. Und dann kannst du so viele Dinge nicht machen, nicht PS auf die Straße bringen, weil sofort irgendeiner herkommt und sagt, oh, Datenschutz, ich weiß ja nicht. Ne? Und ich finde das nochmal ein Innovationsbremser, massiv. Deswegen sind wir da, wo wir sind und kommen da auch nicht vom Fleck gefühlt. Ist jetzt ein anderes Thema, kann das jetzt auch nicht so bewerten, aber ich bin natürlich auch Unternehmer und sehe so ein paar Dinge, glaube ich. Umgekehrt kommen halt andere Teilnehmer nur schwer in den deutschen Markt.
Aber Basti, du darfst nicht vergessen, wie wichtig das für den Kunden ist, dass er nochmal die Doppel-Opt-In-Mail bekommt.
Ja, selbstverständlich.
Das ist so wichtig.
Ja.
Ich kann es mir noch vielleicht mal anders überlegen, weißt du, in diesen 2 Minuten. Das ist,
ich glaube, da kamen wichtig. Auch ganz viele Leserbriefe und Petitionen, die alle gesagt haben, bitte mach Doppel-Opt-In. Ja, das ist super wichtig.
Ja, das Schlimme ist, wer weiß, ob das schon war.
Also du müsstest man muss ja immer jeden noch Monat die Möglichkeit haben, aktiv nochmal erinnert zu werden, dass du kündigen kannst.
Das ist so. Spaß beiseite. Oder wolltest du noch was sagen?
Naja, also das Thema mit den Daten. Also die wären ja eigentlich da. Und du könntest mit den Daten ganz viel machen. Du könntest natürlich auch mal hergehen, könntest mal so ein Gedankenexperiment machen, dass du sagst, okay, wenn sich jetzt jemand super gesund ernährt und Sport macht und wir tracken das alles und was er macht, dass er dann tendenziell, weiß ich nicht, sein Risiko sinkt um 10%. Und deswegen sinkt sein Beitrag um 10%. Ja, also das ist jetzt nicht ganz neu, das wurde auch schon mal so probiert. Hast du immer so ein bisschen das Problem mit dem Solidaritätsprinzip? Es ist halt unfair gesellschaftlich gesprochen. Ja, ich weiß. Ne?
Als liberal denkender Mensch findet man das, glaube ich, ganz gut.
Ja, ja, es ist, ne, sollte da jemand, der jetzt mehr wiegt, im Flieger mehr zahlen. Ja, das ist so, ne, das sind so diese Themen, schwierig. Kannst du nicht einfach pauschal eine Ja- oder Nein-Antwort
tatsächlich. Dass du Ja sagst, ist klar. Das ist auf jeden Fall eine komplizierte Frage, klar.
Ja, aber nichtsdestotrotz, ich fände es schon cool, wenn mein gesunder Lebensstil belohnt werden würde.
Ich finde das auch weitaus smarter, als es gibt ja die Sachen, dass wenn man ein Jahr nicht beim Arzt war, dass man dann das finde ich manchmal ein bisschen kritisch, weil Leute dann vielleicht nicht zum Arzt gehen, obwohl sie gehen sollten.
So wie du zum Beispiel.
So wie ich. Ja. Das ist, glaube ich,
er merkt gerade was.
Ich verstehe den Ansatz und den Anreiz, aber eigentlich ist das kein guter Anreiz.
Nee, ist es nicht. Also du meinst die Beitragsrückerstattung in der privaten Krankenversicherung, ne? Die nehme ich manchmal mit. Aber ich mache das zum Beispiel dann auch so, also dieses Jahr war ich sehr oft beim Arzt, beim Orthopäden, bei Physio, Chiropraktiker oder Chiropraktiker, wie auch immer man das jetzt ausspricht, weil, ne, bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste und sage so ein paar Sachen, ne, jeder hat so sein Zipperlein, dann mache ich das jetzt alles und versuche das so in ein Jahr irgendwie so reinzubekommen, in der Hoffnung, dass ich vielleicht nächstes Jahr nichts irgendwie Akutes oder so habe. Ja, aber es ist dahingehend schon mal smart, das so zu machen, weil du hast ja auch eine Selbstbeteiligung und so weiter und so fort. Und natürlich würde ich nie nicht zum Arzt gehen, wegen irgendeiner komischen Beitragsrückerstattung. Das wäre komplett der falsche Mindset. Ja.
Das Witzige ist, seit ich in der PKV bin, war ich auch kein einziges Mal beim Arzt, außer beim Zahnarzt.
Geht vielen anderen auch so. Also wir haben ja auch viele Unternehmer bei uns, Jungunternehmer, auch jetzt hier aus dem Münchner Kreis und so. Die haben genau, die schreiben mir dann WhatsApp, das sind dann teilweise Freunde von mir.
Darf ich zum Arzt gehen, Basti?
Wie ist denn das jetzt? Also ich muss jetzt zum Arzt, ich habe jetzt kein Kärtchen mehr. Wie läuft denn das?
Ey, genau das mich auch. Genau das.
Ein Kärtchen hast du, aber du
nee,
musst
nein,
halt dann, ich kriegst halt eine Rechnung. Ja.
Ich habe keine Karte.
Hast du nicht?
Ich habe einmal so eine Krankenhauskarte bekommen.
Ja.
Also das war's. Ich weiß, wie meine Versicherung heißt. Das ist alles in Ordnung.
Das ist es.
Ja, also es läuft halt so, du gehst einfach hin, dann sagen die halt Kärtchen und dann sagst du, ich bin privat versichert. Und dann, ja, haben sie kein Kärtchen? Dann sagen nee, meine PKV hat keins. Also die meisten haben keins, meine hat auch keins. Und dann sagen die vielleicht noch so, ja, wollen sie, dass wir direkt abrechnen mit der PKV oder wollen sie die Rechnung selbst haben? Ich habe halt gern die Rechnung selbst, weil dann gucke ich nochmal drüber, weil manchmal stehen da Sachen drauf, die nie passiert sind.
Das ist auch so ein
Muss Ding, man den Ärzten auf die Finger gucken? Ja. Massives Problem, über das niemand redet.
Ja,
wir
reden von Versicherungsbetrug, Abrechnungsbetrug.
Da sollten wir mal drüber reden, mit den Abrechnungssätzen, die die Ärzte draufschreiben und sonst was. Da, wirklich, ich glaube, da wird viel Schindluder.
Ja,
da gibt es ja auch viele Berichte drüber und so. Also das
ja, aber auch wieder tatsächlich, ich will das jetzt nicht gutheißen, aber halt getrieben von unserem System, dass ein Arzt irgendwann mal halt, er kann ja nur diverse Sätze und Pauschalen abrechnen beim gesetzlich Versicherten. Und wenn das irgendwie aufgebraucht ist, und ihr kennt das vielleicht auch noch von früher, so Quartal ist jetzt, ne, irgendwie kann nichts mehr verschreiben und so ein Kram, dann wird das schwierig. Wo kriegt der noch sein Geld her? Weil ein Arzt, ein niedergelassener Arzt oder so, auch ein Krankenhaus, es ist ein Unternehmen. Das muss irgendwie laufen. Die haben Mitarbeiter, die haben Mieten oder Pachten. Das muss alles laufen. Das darf man nicht vergessen, ja. Und wenn halt zu wenig kommt von der Krankenkasse, oder den der kassenärztlichen Vereinigung, je nachdem, wie das dann abgerechnet wird, dann ist das ein Problem. So, und dann, was machst du dann? Machst du deine Praxis zu oder rechnest du halt immer da was? Ich will jetzt niemandem was unterstellen, um Gottes Willen. Ja. Aber das passiert.
Das Spannende ist ja, viele wissen das ja gar nicht, beziehungsweise denken gar nicht drüber nach. Man kriegt da eine Krankmeldung, da steht da irgendein Schlüssel drauf.
Als gesetzlich Versicherter siehst du das ja nie, weil du kriegst ja nie eine Rechnung. Als Privatversicherter wird es plötzlich spannend, ja? Wenn du da drauf guckst. Dann siehst du das alles. Die Hälfte haben wir gar nicht gemacht.
Du hast aber, und vor allem, da kann ja auch irgendwas, der kann ja auch theoretisch reinschreiben, nach dem Motto, ja, dem tut irgendwas weh, aber so nach dem Motto, der Arzt
denkt,
der ist nicht
ganz... Hatte ich mal selbst bei mir gehabt.
Auf der Höhe, mental oder irgendwas.
Und also das ist jetzt vielleicht nochmal wichtig, weil das auch wieder Einfluss drauf hat, auf vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine private Krankenversicherung oder eine private Zusatzkrankenversicherung, die du abschließen möchtest. Weil du bist jetzt vielleicht in dem Prozess und möchtest eine BU abschließen und dann würden wir jetzt zum Beispiel empfehlen, hol mal deine Krankenakten bei. Was steht da drin? Weil das ist das.
Kann ich mir immer holen. Da
kannst du dir von deiner
Krankenkasse,
kannst du dir so die Abrechnung anfordern lassen. Da haben wir bei uns so ein Vorlageschreiben, weil manchmal rufst du bei der Krankenkasse an und sagst, gibt's nicht. Du hast aber ein Informationsrecht. Also gibt's. Dann schmeißt du den paar Paragraphen hin und dann kriegst du das auch. Und halt auch von deinem Arzt. Ne? Manche haben das vielleicht auch schon digital in der digitalen Patientenakte, die es jetzt gibt, aber was sich auch noch nicht durchgesetzt hat, weil das alles noch nicht so wieder kommuniziert. Aber dann holst du das von einem Arzt und dann gehst du her und beantwortest diese Gesundheitsfragen. Und so oft tatsächlich stellt sich dann dabei heraus, Moment mal, was? Psychosomatische Störung? Was denn das? Habe ich nie gehabt. Ja? Und dann wird das halt reingeschrieben. Hatte ich mal tatsächlich bei mir den Fall gehabt, ich war nur mal irgendwie, hatte mal mit der Schulter was und ich meinte, ja, irgendwie, ne, keine Ahnung, dann war so, ja, mach mal Physiotherapie und so und dann gucke ich da wieder rein auf diese Abrechnung, da steht ja psychosomatische Störung. Ich meine, was soll schreiben, so da psychosomatische Störung rein.
Warum? Weil der Arzt dann mehr abrechnen kann?
Genau,
oder?
Ja, genau. Und es ist halt auch immer so dieses Go-To-Ding. Das habe ich mir im Nachhinein dann auch mal so ein bisschen erklären lassen von Ärzten, die ich kenne und so. Ja, wenn du nicht genau weißt, was es ist, psychosomatische Störung läuft immer. Ja? Also bitte, das ist kein Bashing jetzt hier. Ich sage nur, was da draußen passiert. Und du musst als Patient da eine gewisse Eigenverantwortung mit an den Tag legen, vor allem als Privatpatient, weil du teilweise so ein bisschen gemolken wirst, quasi die nutzen dich und das, was sie bei dir abrechnen können, weil sie können immer das abrechnen, was gemacht wird, das geht beim Kassenpatienten halt nicht, wirst du so als eine Art Quersubventionierung genutzt, damit der Laden am Laufen bleibt.
Wobei, da muss ich jetzt mal eine Lanze für die Ärzte brechen, das unterstelle ich jetzt nicht dir, aber es gibt Menschen, die zu oft beim Arzt sind, für die dann auch wirklich, wo kein Befund da ist und da ist dann, das habe ich mal gehört, so diese psychosomatische Störung, das ist eine Übersetzung wie, das ist ein Waschlappen.
Ja, oder man findet halt nichts.
Ja, so. Das gibt's. Also Leute, die halt sehr, sehr empfindlich sind, was das angeht. Das gibt's auch den Fall. Ist jetzt nicht, also.
Ja, ich kann jetzt keine Ärztediagnose wirklich genau stellen, was dann in so einem Fall der Fall ist. Natürlich gibt's auch Leute, die unnötig oft zum Arzt rennen.
Kenne ich auch. Ja. Nervt voll.
Ja.
Gibt's, natürlich, klar.
Ja. Könnte man auch gucken, wie könnte man das jetzt, also ach zum Beispiel digitale Sprechstunde und so ein Kram. Ja, also das ist viel möglich, aber dann auch wieder eingestellt worden und Rezept, was du schon irgendwie von zu Hause oder Krankschreiben
aber bekommen könntest. Aber dieses Teladoc und so, das gibt's ja noch.
Teladoc, ja, und Teleklinik und sowas.
Ja, das hatte ich auch mal noch als Angestellter genutzt, wenn es einem schlecht geht, also Kopfschmerzen oder sonst was, super, weil dann muss ich nicht zum Arzt laufen, nicht warten.
Macht total Sinn. Ja. Guck mal, wenn du krank bist und gehst in ein Wartezimmer, also ne, und da sitzen 10 andere.
Das ist auch grundsätzlich sehr sinnvoll.
Ich weiß,
die Türklinke anzufassen ist schon.
Ich weiß aber, dass sich die Arbeitgeber lange davor gewehrt haben, das dann wirklich anzuerkennen. Das ist mal, oh, du warst bei Teladoc so, das ist. Aber eigentlich ist es ja gut. Weißt du, und da sollten wir auch offener sein, solchen Sachen. Weil es ist es ist einfach per se gut, nicht krank zum Arzt zu gehen und dort noch 10 andere Leute anzustecken.
Ja.
Eine Frage mal, jetzt haben wir gerade über die Chancen gesprochen, jetzt vielleicht mal die Risiken. Thema Umweltkatastrophen, Naturkatastrophen, Klimawandel und so weiter und so fort. Jetzt wollen wir gar nicht diskutieren, wie und ob. Jetzt sagen wir einfach mal, es kommen mehr Katastrophen. Mhm. Es gibt Probleme. Es gibt ja heutzutage zum Beispiel in Florida, habe ich das vor kurzem auch gehört, da gibt es ja auch immer wieder Tornados, Hurricanes und Co. Also entweder sind die Versicherungen da teilweise ja so teuer in solchen Gebieten, dass du dann, dass sich das kein Mensch mehr leisten kann, oder du kriegst es gar nicht mehr versichert. Sind das Sachen, die hat die Branche sicherlich auf dem Schirm, aber könnte das auch vielleicht Gebiete theoretisch unbewohnbar machen, weil man einfach die Häuser gar nicht mehr versichern kann und so weiter und so fort?
Ja, das ist ein Thema, mit dem wir uns auch auseinandersetzen müssen. Und wir müssen, glaube ich, uns für die Zukunft mit dem Gedanken beschäftigen, dass manche Dinge einfach auch nicht mehr versicherbar sein werden mit den zunehmenden Umweltkatastrophen. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber eine Welt, die 2 Grad wärmer wird oder ist nicht mehr versicherbar. Das war so eine Aussage, kann ich jetzt weder bestätigen noch widerlegen, aber das zeigt, wo die Reise hingeht und wir haben es jetzt in Deutschland schon gesehen, also wo wir dann plötzlich für unsere Verhältnisse Naturkatastrophen hatten, die Menschen total überrascht haben, wo auch im Ahrtal so viele Häuser zerstört wurden, die hatten alle irgendwo eine Wohngebäudeversicherung, aber die hatten keine Elementarschadenversicherung und das ist die Versicherung, die du gebraucht hättest. Deswegen sind da viele jetzt auf ihren Kosten sitzen geblieben.
Aber ist das nicht genau der Grund, warum viele so schlecht von Versicherungen reden? Dann, wie hast du es genannt? Elementar?
Schadenversicherung.
So, und das ist dann so ein Ding, was so im Kleingedruckten ist. Ah, nee, Frau Müller, sonst was.
Ist Gebäudeversicherung? Das heißt, wenn das Dach abbrennt oder kann man das sagen, was da oder?
Genau, also was hat das Gebäude, sei es mal angeht, ein Leitungswasserschaden jetzt hier vielleicht irgendwo so in der Wand oder zum Beispiel, oder das Dach, das abgedeckt wird durch einen Sturm oder so. Okay. Ne? Und, natürlich ist das jetzt der perfekte Anlass zu sagen, jetzt hier eine Elementarschadenversicherung, hat mir nie jemand gesagt, womöglich. Vielleicht hätte dich jemand darauf hinweisen müssen. Ja. Ja.
Das ist interessant, dass wir so reguliert sind, aber sowas dann irgendwie nicht reguliert ist.
Ich wusste das auch nicht. Natürlich wusste ich das nicht.
Ja, das ist auch kein Haus wahrscheinlich. Nee. Hast du? Ja. Nee. Aber jetzt guck mal, ich würde jetzt halt wieder hierher gehen und würde wieder den Versicherten also alle, die gerade zuschauen, zuhören, in die Pflicht nehmen und sagen, Moment mal, hast du die Liste da gemacht? Was sind deine größten Risiken? Ach, dein Haus ist mit dabei. Ist dein Haus sprichwörtlich bis unter das Dach versichert? Und das kannst du ja dann, damit kannst du zu jemandem hingehen und sagen, ich will, dass mein Haus, das ist das wertvollste materielle Gut, das ich habe. Das muss bis, ich sag's nochmal, unter das Dach versichert sein. Und dann gehört halt eine Elementarschadenversicherung immer.
Und da ist dann alles drin, Meteoriteneinschlag.
Naja.
Oder gibt es dafür eine Meteoritenversicherung?
Ich habe mir nämlich auch sowas aufgeschrieben.
Gut, wie hoch, wie wahrscheinlich ist ein Meteoriteneinschlag? Also da gibt es tatsächlich dann so Ausschlüsse, auch so, wie heißt das, quasi so Flugzeugteile, ne? Anprall von Flugzeugteilen oder sowas, dass das teilweise halt ausgeschlossen ist. Aber das Thema mit den Naturkatastrophen, das ist ja jetzt nicht mehr so, wie das früher war, wo man sagte, okay, keine Ahnung, du wohnst irgendwo an einem Fluss, da kann der Wasserpegel steigen und dann hast du vielleicht hier ein Problem mit Überschwemmung oder so. Jetzt ist das ja irgendwie passiert, so unerwartet in der Region, wo du dachtest, du wirst das Problem nie haben. Und das wird wahrscheinlich in Zukunft noch öfter passieren. Das heißt, da so herzugehen, schwierig, ja. Und diese Zürs-Zonen, so nennen sie sich. Also Zürs, kann man mal googeln, kann man gucken, wohnt man in einer Region, die jetzt als risikoreich bewertet wird, was Naturkatastrophen angeht oder nicht. Und dann kann man gucken, okay, vielleicht sollte ich die halt schon auf alle Fälle haben. Aber für mich ist das so ein Thema, das gehört mit dazu. Feierabend. Wenn du ein Haus besitzt, dann gehört das mit dazu. Alles. Feierabend. Topschutz. Ende Gelände.
Ist da wirklich alles dabei? Es gibt ja sowas für Laien, dann, ich bin jetzt auch kein Jurist und kein Versicherungsexperte, höhere Gewalt, kennt man ja. Also du hast gerade schon gesagt, Flugzeugteile, jetzt haben wir momentan leider auf der Welt viele Konflikte, sowas wie Krieg und so weiter und so fort. Ist das dann ausgeschlossen? Nein, steht das irgendwo im Kleingedruckten?
Ja, kriegerische Ereignisse sind ausgeschlossen. Stell dir das mal vor. Das kann kein Versicherer, kein Rückversicherer der Welt könnte so ein Ereignis, weil dann ist ja nie einer nur betroffen, sondern das sind ja dann Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Menschen. Das ist natürlich ausgeschlossen. Das geht
das auch steht
gar
da
nicht.
Noch explizit drin.
Ja.
Okay, also dann ist man sozusagen selber schuld, wenn man das.
Ja,
das heißt selber schuld, aber dann man kann sich's durchlesen.
Ja, genau. Aber das ist jetzt vielleicht halt das, was du gerade ansprichst, in meinen Augen das größte Problem, was wir haben bei Versicherung. Die Leute hätten ein viel größeres Vertrauen, wenn die ganze Sache nicht so komplex wäre.
Ja, das ist der Punkt.
Und es hat nicht so viele Ausschlüsse gäbe. Ja. Und natürlich kannst du jetzt sagen, ja, lese es halt durch. Ja, ganz ehrlich, wer liest 60 Seiten Versicherungsbedingungen durch, geschweige denn, wer kann sich das danach noch alles merken, was
da
drin gestanden hat.
Das ist weltfremd. Das liest sich keiner so.
Es ist praxisfremd. Ja, aber nichtsdestotrotz, das entschuldigt ja nicht, sich nicht damit zu beschäftigen. Das ist so das Thema. Aber die Welt der Versicherung muss an Komplexität verlieren, damit das Vertrauen wieder steigt. Das ist meine Wahrnehmung.
Was ist denn, wenn, du hast es gesagt, Krieg ist immer ausgeschlossen. Wenn ich jetzt ein sehr wohlhabender Mensch bin und ich wohne, weiß ich nicht, an der polnischen Grenze und habe Angst, dass das noch der Ukraine-Krieg noch weitergeht.
Umziehen wahrscheinlich, oder?
Nein. Kann ich so eine Luxusversicherung machen und zu einem Versicherer gehen und sagen, ich möchte gegen Krieg abgesichert sein?
Also ich kann ich jetzt nur vermuten. Ne?
So wie Jennifer Lopez früher, die
mich
ihren Hintern versichert.
Die Hintern versichert, die Beine von Cristiano Ronaldo, ich glaube, die damals bei Real Madrid versichert waren. Es ist vorstellbar, da gehst du vielleicht zu Lloyd's London, die sind da oft hinten dran als Underwriter, die dann sagen, ja, das ist halt so ein krass individuelles Risiko, wir hatten es ja vorhin, ne? Super, echt schwierig sowas zu kalkulieren, aber wenn die sagen, ne, also bei dem Preisschild, da nehmen wir das Risiko irgendwie in Kauf, könnte ich mir theoretisch vorstellen. Die Sinnhaftigkeit würde ich natürlich in Frage stellen, weil das wird wahrscheinlich ein utopischer Beitrag sein.
Es ist möglich, individuelle Sachen.
Jetzt halt nicht für den Otto Normalverbraucher wird das schwierig, ja. Aber klar, es gibt ja auch so individuelle Geschichten, die stattfinden, vor allem dann für Unternehmen, die irgendeinen Prototyp testen. Ja. Dann sagen die, okay, wenn wir jetzt mit irgendeinem Flugtaxi hier rumfliegen, wäre halt cool, wenn das uns irgendjemand versichern würde. Ja, wenn das jetzt irgendwo abstürzt und irgendjemand auf den Kopf fällt, wäre halt kacke. Ja, weil da kommt da wahrscheinlich ein riesen Schaden auf einen zu. Ja, und dann hast du dann so Underwriter oder so spezielle Versicherer, die halt sich dann solche Risiken angucken. Aber es ist halt oft, also Dinge sind halt oft auch nicht versicherbar. Das darf man halt nicht vergessen. Und da wird es wahrscheinlich in Zukunft mehr geben. Mhm. Auch in Deutschland kann ich mir vorstellen. Oder dass es für viele nicht mehr in einem Verhältnis steht von, was kostet das jetzt am Beitrag und ne, kann ich mir das wirklich leisten?
Eigentlich ein mega spannendes Thema, Versicherung. Hatte ja so ein Bay-Image immer, aber ich merke auch gerade das Gespräch heute, das ist ja fast wie ein Krimi. Also das ist wirklich spannend. Kriminell ist auch die
Komplexität. Sinan wird dann nachher noch verhaftet.
Ja, da geben sich noch einige spannende Sachen. Die Komplexität hast du gerade angesprochen, das ist vielleicht auch das Motto generell gerade, was in Deutschland ein bisschen das Problem ist, Bürokratie und Co. Hast du schon mal was Auswandern nachgedacht? Ich habe vorhin schon rausgehört, du würdest dir auch manche Sachen vielleicht ein bisschen einfacher, wirtschaftsfreundlicher wünschen.
Ja, absolut. Meine Frau, du weißt das, meine Frau ist ja Amerikanerin und ich bin oft in den USA und hatte da auch ein halbes Jahr studiert und da siehst du halt immer mal wieder so einen Blick von dort zumindest auf Deutschland oder siehst, wie das dort ist oder wir sind oft in Spanien. Das Thema Auswandern ploppt immer mal wieder so auf, tatsächlich. Ja, alles andere wäre gelogen. Hab das auch schon mal komplett durchdeklinieren lassen von einem Steuerberater, wie das so aussehen würde jetzt mit, ne, wenn du Kapitalgesellschaften hier hast und so weiter und
das
so fort.
Das ist ja nicht so einfach.
Genau, oder? Das ist eben nicht so einfach. Thema Wegzugsbesteuerung, Thema Entstrickung als Geschäftsführer dann und. Also da bist du dann sehr schnell wieder dabei, wo du sagst, ja okay, lass gut sein.
Stichwort Komplexität.
Dann bleiben wir halt doch hier. Genau, Stichwort Komplexität. Ich fände es natürlich geil, ja, wenn sowas wie eine Wegzugsbesteuerung abgeschafft werden würde. Wenn ich meinen Kumpel, den Fabian Walter, den Steuerfabian jetzt noch recht im Kopf habe, das soll mich kreuzigen, wenn ich was Falsches sage, könnte die ja sogar irgendwie gegen EU-Recht verstoßen. Ja, vielleicht wird das sogar gekippt, keine Ahnung, mal schauen. Natürlich fände ich es geil, als Unternehmer irgendwo, weiß ich nicht, in Portugal zu sitzen, ja, und mein Business von dort aus zu lenken. Ich will ja nicht irgendwo hin, um Steuern zu sparen. Ganz ehrlich, also mein Take war, ich würde gerne meine Steuern weiter in Deutschland zahlen. Überhaupt kein Problem. Ich wäre halt gern woanders. Ja. Und dann ist schon wieder halt schwierig als Geschäftsführer, vor allem. Ne? Kann ich halt nicht einfach irgendwo hin, weil dann hast du eine Wegzugsbesteuerung, das ist ja der größte Bumbatz überhaupt, ja, dass dann dein Unternehmen bewertet wird, als hättest du es verkauft und dann fallen darauf Steuern auf und du hast aber auf der anderen Seite ja nie diese Einnahme gehabt des Unternehmensverkaufs. Also, ja. Schwierig. Wie ist das bei euch? Seid ihr bald weg?
Noch nicht.
Ich liebäugle ja schon seit Jahren mit der Schweiz. Ich mag es einfach super gerne. Aber jetzt mit den GmbHs, also wie? Ja. Es ist einfach.
Genau,
man hält es ja hier noch aus. Also wir haben ja auch eine Verantwortung.
Ein Knast.
Ein bisschen.
Ja, ich meine, es ist.
Ein Unternehmerknast.
Ja, also. Es ist ein Unternehmerknast. es ist einfach zu teuer. Also,
ja. Also ja. Was ich mir vorstellen kann, das ist aber jetzt nicht in den nächsten Jahren oder so. Für mich ist dann der einzige Weg, ich müsste quasi alles hier abbrechen. Also ich müsste die Firma wirklich verkaufen. Müsste sagen, ich habe hier gar nichts mehr und dann sage ich tschüss und dann würde ich wahrscheinlich in die USA gehen, ne? Weil ich meiner Frau irgendwann noch versprochen habe, wir werden einmal in die USA sein, ich liebe halt Kalifornien und so. Steuerlich müsstest du woanders hin, müsstest du auch nicht nach Florida oder Texas oder so, das ist auch nicht so geil, finde ich. Und dann baust du da drüben halt nochmal irgendwas Neues auf oder du bist Privatier oder was weiß ich, ja. Aber dass du das mit so einem Konstrukt machst, fühlt sich für mich halt, selbst wenn es eins gäbe, was ist, wenn sich dann was ändert, ja, an internationalem Steuerrecht oder so. Und dann plötzlich wachst du morgens auf und alles ist kacke.
Ja. Ich meine, man darf das ja auch, finde ich, nicht immer komplett aus der individuellen Sicht nehmen. Ich meine, am Ende des Tages sind wir in Deutschland groß geworden, wir haben die Chancen hier gehabt und dann hat man ja auch irgendwo, wenn man dann erfolgreich ist, finde ich, eine Verantwortung auch, was irgendwie zurückzugeben, sage ich mal. Und das schreiben ja auch mal viele in den Kommentaren, wir seien undankbar und sonst was. Und wenn ich mir so einen Wolfgang Grupp anhöre, der sagt, nee, ich will hier in Deutschland bleiben, das ist mein Land. Ich finde das ja irgendwo auch toll und irgendwie auch inspirierend. Die Frage ist halt, wenn man dann mal ein bisschen hinter die Kulissen blickt, wofür das verwendet wird, das macht einen dann halt, das frustriert einen.
Ja, wir machen es ja auch nicht aus Undankbarkeit, wir wollen ja Sachen verbessern. Das ist ja, glaube ich, auch, ja, wir sind jetzt
alle Unternehmer
und da sieht man halt, als Unternehmer sieht man dann halt, wenn man auf manche Sachen blickt, da sieht man viel Verbesserungspotenzial.
Genau, und wenn dann da nichts passiert, frustriert dich das und dann bin ich wieder halt bei dem Thema irgendwie Auswandern im Kopf. Natürlich, ja. Weil du willst verändern, ich behaupte jetzt mal, in unserer kleinen Bubble verändern wir auch einiges. Aber halt das Gesamtpicture, das haut halt irgendwie nicht hin. Ja? Das
ist schon frustrierend teilweise. Was sagen denn die Amis? Du bist oft dort, du hast ja auch Familie dort, also deine Frau und auch die Family dahinter und Co. Wie blickt man auf Deutschland? Also machen wir uns da verrückt? Also schaut man da wirklich auf Deutschland und sagt, Mensch, was machen die da? Oder sagen die vielleicht, ja, so schlimm ist das auch wieder nicht?
Also das kommt jetzt nicht aus meinem Mund. Das ich übertrage das jetzt quasi nur. Ich bin jetzt das Sprachrohr, was ich dort bekommen habe, als ich das letzte Mal dort war. Und dann hat man sich natürlich auch ausgetauscht. Und die Themen, die in Deutschland, sage ich jetzt mal, so stark diskutiert werden, vor allem viel Präsenz bekommen in den Medien. Und was so der Amerikaner davon hätte. Und das sind jetzt alles, also das sind schon auch Gebildete, mit denen ich da spreche, von der Familie meiner Frau. Also ihr Vater war lange Jahre sehr angesehener und hoch bei einem Chemiekonzern, Head of Sustainability, auch vor kurzem noch für Europa gewesen und ist oft als Consultant gebucht beim American Council of Chemistry. Also hat auch beim Berkeley schon einen Lehrstuhl gehabt. Mhm. Also wenn ich mich mit dem unterhalte, und dann sage ich dann, ja, also wenn du jetzt mal so einfach mal so aussortierst und so guckst, was wird debattiert und welche Themen haben wir, dann ist das vor allem, ja, natürlich so irgendwie so Gender-Thematik, wie darf jetzt ein Kinderbuch aussehen oder halt nicht und deutsche Sprache und was weiß ich. Und dann hast du noch hier das Thema und das Thema und dann sagt er, ja, aber was ist jetzt mit den wirklichen Themen? Ich so, ja, gute Frage. Also diese veränderten Themen, weil ne, der sagt dann, ja, das ist natürlich irgendwo relevant, ne? Du musst auch auf kleinere Gruppen gucken, dass die ihren Platz in der Gesellschaft haben, dass die Beachtung finden, ist keine Frage. Aber wenn du halt gesamtwirtschaftlich, gesamtbetrachtet Probleme hast, die alle betreffen, dann solltest du ja die doch eigentlich eher mal angehen, ja, und lösen, ja, Energieproblem und hier. Und klar sehen die das auch irgendwie und sagen, ja, warum habt ihr jetzt eure Atomkraftwerke abgeschaltet und jetzt kauft ihr den Strom in Frankreich?
Weil du es jetzt ansprichst mit den Großen, ich meine, ich finde, grundsätzlich stimme ich zu, wenn wir jetzt gerade so in die Zeitschriften blicken, da sind die großen Themen, ich meine, Flüchtlingskrise etc., die sind schon relevant.
Ja.
Dazu jetzt nochmal zu den Versicherungen, weil ich es wirklich nicht weiß, wenn ich jetzt Flüchtling bin, nach Deutschland komme, wie läuft das mit der Krankenversicherung?
Also, könnte ich vielleicht mal ein Video dazu machen, bin ich jetzt auch noch nicht tief drin, aber es ist schon so, dass du Leistung bekommst. Also du bist, nach meinem Verständnis bist du quasi sofort mehr oder weniger versichert, bekommst Leistungen, die bezahlt werden, auch wenn du zum Zahnarzt gehst oder so, was ja wiederum eine große Debatte ist, weil das halt teilweise…
Ja gut, da gab es ja diesen Mehrzins.
Okay, genau, richtig. Genau, ja, also du hast da direkt Möglichkeiten, sag ich mal, Leistungen in Anspruch zu nehmen. Ich habe auch den ein oder anderen Kfz-Versicherer, meine ich, im Hinterkopf, die gesagt haben, dass die alle irgendwie Autos mit ukrainischem Kennzeichen oder so, übernehmen die den Versicherungsschutz und sowas. Genau. Okay.
Ja. Das ist ein spannendes Thema. Da bin ich gespannt drauf,
weil, wenn du da ein Video machst. Weil ich diesen Mehrzins, den hat man halt im Kopf, aber ich wusste gar nicht, ob die dann quasi wie in so einem Äquivalent zur gesetzlichen Krankenversicherung drin sind.
So ähnlich, genau.
Ja.
Also wie gesagt, ich kann es jetzt nicht, vielleicht ist es genau das. Ja, ich habe mich zu wenig bisher damit beschäftigt, aber wahrscheinlich mal ein spannendes Videothema, was wahrscheinlich aber auch wieder sehr kontrovers in den Kommentaren wahrscheinlich diskutiert wird.
Ja gut, aber Fakten sind halt Ende. Fakten.
Ja, genau. Das ist ja auch so ein Problem, wenn man einfach...
Ja, genau, es ist ja nicht irgendwie...
Fakten spricht, dass dann eigentlich sofort mal was hineininterpretiert wird.
Es ist ja ein spannendes Thema, das zu wissen. Das kam jetzt mir gerade so einfach auf.
Ja. Also, um das vielleicht nochmal abzuschließen, also die stellen sich schon die Frage, was macht ihr da?
Mhm.
Ja? Verstehen die teilweise nicht ganz. Und ne, wenn du dann auch so selbst rauszoomst und drauf guckst, ja, und ich verstehe jetzt natürlich auch nicht alle politischen Zusammenhänge und warum jetzt X gemacht wurde und du schaust dir das an und denkst so, hä? Das ist wie so, du guckst ein Fußballspiel und der Bundestrainer wechselt den Müller in der 60. aus und denkst so, hä? Das ist doch richtig, wieso nimmst du den raus? Ne? Aber ich bin kein Bundestrainer.
Vielleicht. Jetzt merkt man, dass Basti keine Ahnung von Fußball hat, aber ist egal. Wir wissen, was du meinst.
Ja,
ist egal.
Ja, aber der nimmt Musiala raus, ne?
Musiala ist schon besser.
Müller,
er kennt sich doch aus.
Dann muss ich ja immer hergehen, der hat mehr Ahnung, weil der ist Bundestrainer und ich halt nicht. Ja, das muss ja immer mein Ding sein, sonst drehe ich ja durch, wenn ich einen anderen Mindset da drauf habe.
Was eigentlich das Spannende ist, da sind wir vielleicht auch wieder bei den, um das Thema jetzt abzuschließen, Politik, dann will ich noch ganz kurz über Rente mit dir sprechen, denn du sprichst ja auch oft oder hast schon öfter mit Finanzminister Lindner gesprochen. Neulich im Interview mit Daniel Stelter, da haben wir auch drüber gesprochen, es wird ja immer geschimpft, ja, die Politiker, die sind irgendwie, die haben nichts Gescheites gemacht, die haben nichts Gescheites gelernt. Schlechter Auswahlprozess hin oder her. Da habe ich mir auch gedacht, ist das nicht ein Denkfehler, dass man denkt, es muss jetzt irgendwie ein Genie, Bundeskanzler oder Wirtschaftsminister sein. Es geht ja eher darum, das Richtige zu tun und auf die richtigen Leute zu hören. Ich kann mir Experten holen. Ich kann mir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Wirtschaftsminister bin oder Gesundheitsminister, kann ich ja zum Beispiel jetzt für Versicherungen mit dir sprechen oder mit einem anderen Experten oder wenn ich mit einem Wirtschaftsexperten. Das ist ja eher die Frage, warum anscheinend
nicht so viel auf Experten gehört wird, weil die Experten sagen alle mal, ja, die machen totalen Murks. Und das ist ja eigentlich das Problem. Also für mich jetzt, um das mal anzubringen, weil das, also wir brauchen jetzt keine Genies als Regierung, wir brauchen ja eigentlich nur pragmatische Leute, die von Leuten, die in den Fachbereichen richtig gut sind, sozusagen beraten werden oder beziehungsweise ein Gremium, was dann zu guten Entscheidungen kommt.
Boah, ich war noch nie in einem politischen Entscheidungsprozess involviert. Deshalb, ich kann nicht hinter... Ich weiß nicht, wie es läuft, deswegen kann ich da wenig zu sagen. Ich meine, die haben ja alle Berater. Die haben auch,
ja, natürlich.
Die haben auch Berater, die Experten sind, würde ich mal sagen. Du hast es ja an der Corona-Zeit super gesehen. Die hatten ja ihre Berater, aber unterhalb, also innerhalb der Expertengruppe gab es ja unfassbar unterschiedliche Meinungen. Aber die Regierung hat dann irgendwann die Experten nur noch gehört, die sie halt, die irgendwie deren Meinung waren oder
ja, das ist ja dann wahrscheinlich das Problem, dass ich als Minister habe ich halt dann vielleicht irgendwie,
ich habe eine Grundeinstellung,
ich habe was vor und dann hole ich mir im Zweifel natürlich
den, der
vielleicht Leute, die sagen, ja okay, das oder von der Partei oder wie auch immer, das ist ja auch sicherlich ein Problem.
Deshalb glaube ich, dass das schon Experten im Hintergrund ein super Gewicht haben. Die Frage ist, wie homogen und heterogen ist diese Expertengruppe? Ich glaube, da könnte man was machen.
Und na, das Problem immer bei Experten ist ja, es kann eigentlich immer nur ein anderer Experte bewerten, ob jemand ein Experte ist.
Ja, ja.
Das
stimmt.
Das heißt, ich würde dem nicht so ganz zustimmen, das heißt, jemand in der Funktion jetzt eines Bundesfinanzministers sollte halt Ahnung von dem Thema haben. Weil ansonsten
natürlich
ist das schwierig. Ahnung
schon, klar.
Weil ansonsten wäre das ja einfach eine austauschbare Personalie. Ja, wo einfach irgendjemand anderen draufsetzt, der irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, gerade gut ankommt, irgendwo da draußen und der macht halt einfach das, was sein Expertenstab ihm sagt. Ja. Was mit Sicherheit auch in einigen Fällen so läuft, ja, bei den anderen Ländern.
Das wollte ich nicht sagen. Expertise wäre natürlich gut. Ich meine nur, wir brauchen jetzt vielleicht nicht den erfolgreichsten Unternehmer aller Zeiten als Wirtschaftsminister, ja. Aber du hast völlig recht. Ja.
Also, aber wäre es denn so verkehrt?
Auch nicht. Ich hätte auch nichts dagegen. Ja. Nee, um Gottes Willen. Also hätte ich auch nichts dagegen. Aber es würde dann vielleicht auch jemand der Expertise natürlich hat. Klar. Also, dass wir da Optimierungspotenzial haben, das auf jeden Fall. Also,
aber du hast recht.
Das wollte ich nicht sagen.
Ich war auch noch nie in so einem politischen Entscheidungsprozess mit dabei. Ich wäre super gerne mal, um das zu verstehen. Und ich habe mir, und vielleicht ist das jetzt die Brücke zu unserem Bundesfinanzminister, ich würde mir halt zum Beispiel von der Politik mehr Transparenz wünschen. Hin zu uns Versicherungsvermittlern wird immer nach Transparenz gerufen und das ist auch richtig und das versuchen wir auch unser Bestes, genau das zu gewährleisten. Aber mal den ganz normalen Bürger hin mitzunehmen in so einen Entscheidungsprozess, Transparenz zu zeigen, guck mal, das ist jetzt hier gelaufen und das haben wir gemacht und deshalb haben wir es auch gemacht und hat vielleicht auch in 2 Wochen sich hinzustellen und sagen, hey, das war kompletter Blödsinn, was wir da gemacht haben. Jetzt haben wir neue Informationen, wir werden es gerade neu. Das wird auch Vertrauen schaffen. Also das hat mir gefehlt oder fehlt mir tendenziell, sich auch mal hinzustellen und sagen, das war nicht so gut. Oder allgemein mal die Nähe auch mal zu suchen. Und ich weiß, es gibt Meinungen, die finden Christian Lindner super und andere genau das Gegenteil davon. Aber was ich halt einfach gut finde, ist, dass er in diesen Austausch geht. Ja, und jetzt ich schon 2-mal Instagram Live mit ihm hatte, dann haben wir Fragen beantwortet, war 2-mal jetzt schon im Bundesfinanzministerium interviewt. Das würde ich mir halt von anderen auch wünschen. Ja. Ja, egal, wie du jetzt zur FDP oder zu ihm stehst, das zu machen. Und dann siehst du halt auch mal, gut, das ist halt echt zum Beispiel auch ein Knochenjob. Also das ist echt, wo ich mir denke, puh.
Ja, einfach ist das natürlich nicht. Also da wird natürlich auch mal sehr billig draufgehauen, das ist klar. Ja,
natürlich. Da wird jeden Tag, also ich meine, ich hab das, glaube ich, mal eben im Ganggespräch gesagt, ich meine, hey, ich realisiere das gerade mal. Also bei uns wird ja jede Woche draufgehauen. Ja, auf den Versicherungsvermittler und die Versicherer, das funktioniert einfach, ne? Aber auf euch wird ja jeden Tag draufgehauen. Egal, was du machst, wird dir immer irgendwo draufkommen. Es ist immer eine Stelle gibt, wo du draufkloppen kannst. Das ist schon brutal.
Ich weiß jetzt nicht, ob das Christian Lindner macht, aber es wäre auch schön, wenn er nicht nur zu Influencern geht, die ihm nahestehen.
Ja.
Oh, ihr klingelt schon. Guck, jetzt ich einmal.
Ist das eine Pizza bestellt?
Ja.
Warte, das Bundesfinanzministerium.
Ich hoffe, es ist was Wichtiges. Aber wir versuchen, das nicht zu schneiden. Das ist tatsächlich... Wenigstens auf die Post ist noch Verlass. Stichwort Lindner, es gibt ja auch einiges zu tun. Also Aktienrente, das ist ja ganz nett, dass da ein bisschen was getan wird. Das sagen ja viele, das ist aber jetzt...
Dass du schon weitermachst.
Ja. Oh, kein Problem, wir sind ja hier effektiv, damit nichts geschnitten werden muss. Da sagen ja viele, das ist so ein bisschen Murks, beziehungsweise ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ja, Rente, rechnest du noch damit, dass du einen Cent... staatliche Rente bekommst mal?
Ich nicht, nee. Ich habe mich davon auch befreien lassen. als geht, als jetzt heute in meiner Funktion als Gesellschafter, Geschäftsführer, da geht das, kannst du so ein Feststellungsverfahren machen. Mache ich auch kein Geheimnis draus, ne? Weil wenn ich die Möglichkeit habe, über andere Anlagen, Investitionen, vor allem als Geschäftsführer und Gesellschafter, mein Geld anzulegen und zu wissen, da kommt später mal auf alle Fälle was raus, dann werde ich das machen. Ja? Also da kann ich mich nicht dazu abbringen zu sagen, okay, aus Solidarität mache ich jetzt quasi mit meinem Wissen noch alles, quasi renne ich wissenden Auges quasi in die laufende Kreissäge, weil das wird später niemals reichen für meinen Lebensabend, ja. Und deswegen erwarte ich glaube, auf meiner Renteninformation steht irgendwas, ne, von der Ausbildung halt, wo ich eingezahlt habe, keine Ahnung, 13,75 €, vielleicht kann ich mir noch Netflix leisten.
Bis dahin nicht mehr, ne?
Nein, wahrscheinlich nicht mehr, ne?
Ja, das wird auch schon eng.
Ja.
Das wird schon eher 20 Euro mindestens oder vielleicht 50 oder.
Und ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber auch unterm Strich halt überhaupt nicht, weil das wird ganz, ganz viele Menschen werden in der Altersarmut landen. Das ist gar nicht mehr, das müssen wir jetzt nicht mehr diskutieren, ob das wird passieren.
Dafür machen wir das ja hier auch. Ja. Also das ist ja auch wichtig.
Es geht nicht mehr anders. Das ist alles durchrechenbar. Ja, wie viel bekommt also ein heute Durchschnittsverdiener später mal eine Rente? Davon kannst du nicht leben. Auf gar keinen Fall auf dem Level, was du dir erarbeitet hast. Wir haben ein Rentenniveau aktuell von ein bisschen was unter 50%. Unter 50%. Und jetzt wird darüber diskutiert, wie können wir das halten. Aber du musst ja mal drüber nachdenken. 50%. Wie wenig das schon ist.
Ja. Und es werden ja jedes Jahr jetzt schon über 100 Milliarden Steuergeld
reingeballert. Genau,
das System ist ja quasi schon tot.
Genau, das also System ist eigentlich schon tot und man hätte sich eigentlich schon vor 20 Jahren eine Umstellung gewünscht. Mhm. Ja, jetzt kann man darüber diskutieren, warum das nicht passiert ist. Vielleicht haben auch Zuschauer hier eine Meinung dazu, weil das war schon klar, das war ja absehbar, die demografische Entwicklung und alles. Und es war auch absehbar, dass der Generationenvertrag und alles so halt nicht mehr funktionieren wird. Warum hat man nichts gemacht? Ja, keine Ahnung, weil es halt immer nur 4 Jahre sind mit einer Wahlperiode und keine Ahnung, ne? Das sind halt längerfristige Projekte, keine Frage. Ich weiß es nicht. Aber es wird Zeit, dass wir jetzt was machen. Und ob jetzt eine Aktienrente erstmal ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, ja, für den Moment womöglich, ja. Dann haben wir noch das Thema mit dem Generationenkapital, was eingeführt werden soll. Fakt ist, wir müssen was tun. Die Regierung muss was tun. Ansonsten haben wir noch größeres Problem, als wir eh schon haben werden.
Ich glaube, du musst das ganze System in Frage stellen. Ich habe ja schon mal Elon Musk zitiert, der gesagt hat, den größten Fehler, den schlaue Ingenieure machen, ist, sie versuchen etwas besser zu machen, was gar nicht existieren sollte. Und ich glaube, so ein bisschen ist das bei der gesetzlichen Rente jetzt auch. Ich glaube, du kannst da viel versuchen, im Kleinen zu verbessern. Am Ende bleibt das Problem dennoch bestehen. Und ich glaube, es braucht den Mut, komplett neu zu denken. Da traut sich halt keiner dran.
Also ich hoffe, dass das noch irgendwie passiert. Ich meine, die Lösung ist keine Lösung. Das ist einfach auch wieder nur ein Pflaster draufdrücken und zu hoffen, dass wir irgendwie noch mal ein paar Jahre gewinnen, ist natürlich qualifizierte Zuwanderung, die dann in die Rente einzahlen, damit das Umlagesystem irgendwie jetzt noch ein bisschen funktioniert. Jetzt haben wir aber ein Problem. Habe ich heute Morgen einen Podcast, OMR-Podcast gehört. Warum solltest du nach Deutschland kommen?
Ja, das sagt jeder. Das
warum?
Es fängt ja schon,
also, was macht Deutschland aus als.
Es fängt ja schon mit den Steuern an. Ja. Also ich hab
und mir wir, das, wir ja. bräuchten so viel qualifizierte Zuwanderung, um das Rentenproblem zu lösen. Also dafür reicht der Platz, glaube ich,
ja,
nicht mal
genau.
aus.
Das ist das nächste Thema.
Da ist aber das Problem, ich meine, wir hatten das Thema mal zum Thema gesetzliche Rente und wir haben ja nur mal das Gedankenexperiment gestartet, wie es die Österreicher gemacht haben, dass die Beamten auch einzahlen. So, und ich habe nur mal angesprochen gehabt, wenn wir das jetzt einführen würden, mit welchen Übergangsfristen, das kann man ja alles im Detail diskutieren, aber wenn jetzt nur die jüngeren Beamten einzahlen würden, hättest du die ersten 30, 35 Jahre nur Einnahmen und erst dann hättest du die Ausgaben, die zusätzlichen Ausgaben. Das haben wir nur mal so durchgespielt. Da kamen Hasskommentare, also auch von Beamten, von sonst was. Neiddebatte wurde aufgemacht. Ja, ihr seid neidisch auf Beamte. Die Leute haben wirklich panische Angst. Jeder weiß, es geht so nicht weiter. Aber die Angst vor einer Neustrukturierung, die ist noch größer.
Das ist aber du hast vorhin gesagt, Deutschland beschreibt Fadenbuch.
Ja.
Deutschland einem
das war Fadenbuch. Vor der Kamera. Also
ich finde, das ist nochmal eine bessere Beschreibung. Deutschland ist so dieses. Wir wissen, aktuell ist scheiße, Aber wir machen nichts Neues aus Angst davor, dass es noch schlechter werden könnte.
Ja, ja.
Das ist Deutschland für mich.
Ja, das ist Deutschland.
Das ist Deutschland. Und das ist halt natürlich ein massives Problem, weil sowas wie eine gesetzliche Rente ist halt nicht was, wo du sagst, nächstes Jahr, jo, wir machen jetzt das und dann Jahr später ist das Thema gelöst, sondern das muss ich aufbauen. Und egal, ob du jetzt vom Umlageverfahren hingehst zu einem kapitalgedeckten Verfahren, das muss ich aufbauen. Und da wird es wahrscheinlich 20, 30 Jahre irgendwie so ein Zeitraum sein, bis das mal, bis die PS da auf die Straße kommen und Leute davon profitieren. Und all das ist ja eigentlich nichts anderes als dann eine ganz klare Empfehlung hinzu, du musst selbst privat irgendwas machen. Keine Chance. Es wird, selbst wenn die Regierung jetzt morgen was entscheidet, wirst du wahrscheinlich, also unser Alter, Generation Y, da werden wir von nicht mehr profitieren wahrscheinlich.
Was machst du? Klassischen ETF-Sparplan oder es gibt ja auch diese vorgebundenen Rentenversicherungen. Was machst du?
Also mein Portfolio sieht aktuell wie folgt aus, werde das noch weiter ausbauen. Ich habe natürlich jetzt als Unternehmer und Inhaber von einer Firma und so, habe ich noch ein paar mehr Möglichkeiten, die jetzt der normale Angestellte jetzt natürlich nicht hat. Aber ja, ich habe einmal ETF-Sparplan. Ja, bin großer Fan von ETF-Sparplan für mich den mittelfristigen, langfristigen Vermögensaufbau. Ja, ich trenne das ganz klar. Und dann habe ich ETF-Rentenversicherung für wirklich, das ist für mich dann planbare Altersvorsorge mit monatlicher Auszahlung. Ja.
Wie, vielleicht für die, die sich jetzt fragen, ETF-Rentenversicherung, was ist das genau? Wo schließe ich das ab und wie läuft das?
Also bei uns schließt das ab. Und also das sind, kannst du dir vorstellen, eine Kombination aus privater Rentenversicherung und ETF-Sparplan. Du nutzt die Vorteile eines ETF-Sparplans, kostengünstig vor allem, breit diversifiziert, ne? Beispiel jetzt ein MSCI World, weil den viele kennen, der ist da hinterlegt und dann wird das Geld genau dort auch investiert. Und du hast aber noch die Sicherheiten, die eine Versicherung dir bieten, ja, Langlebigkeitsrisiko, das abgesichert wird. Du hast auch ein paar Vorteile steuerlicher Natur, später mal, was die Auszahlung angeht. Kostenloses Shiften und Switchen, ein automatisiertes Ablaufmanagement, also dass später zum Beispiel mal so 5 Jahre vor Rentenbeginn das Geld umgeschichtet wird in weniger volatile Anlagen, solche Geschichten. Also so eine Art Rundum-Sorglos-Paket mit den Vorteilen eines ETF-Sparplans.
Und wo schließe ich das quasi ab? Also bei jetzt der Allianz oder bei BlackRock dann? Oder
Also Kombi, das ist schon bei einem Versicherer. Also das, das machst du bei einem Versicherer, gibt mittlerweile zig Anbieter. Man sollte halt auf die Effektivkosten gucken. Ja? Also wir haben Anbieter bei uns, die da liegt das unter 1%, was echt gut ist mittlerweile. Ja, also dieses auch private Rentenversicherung ist sehr teurer, ist auch so ein Satz, der einfach nicht stimmt. Ja, klar gibt es teure Anbieter, da solltest du halt nicht hingehen. Aber es gibt eben auch die mit super niedrigen Effektivkosten, einem guten Rentengarantiefaktor, falls das noch nie jemand gehört hat, mal merken, das ist wichtig, der muss auch garantiert sein, weil basierend darauf errechnet sich später mal die monatliche Rente, die du bekommst, zusammen mit dem Kapital, was vorhanden ist.
Und was kommt da raus? Jetzt mal ganz, es ist auch immer schwer pauschal, aber sag mal, ein ETF-Sparplan, den ich jetzt abschließe, den kann ich ja mit quasi, nicht kostenlos, aber das ist ja mittlerweile schon 0,1, 0,2, sagen wir 0,3, ist heutzutage schon teuer. Da habe ich nicht viel Kosten, sag mal, da habe ich nach 50 Jahren im Schnitt 6, 7, 8%. Wir wissen es nicht genau, können da nur natürlich aus der Vergangenheit ein bisschen rechnen. Was bleibt denn dann bei sowas übrig? Wie viel muss ich da quasi Einbußen hinnehmen?
Wenn wir das jetzt mal gegeneinander laufen lassen wollen, was ich schwierig finde, weil es sind einfach zwei unterschiedliche Produkte. Ja, aber das ist tatsächlich immer das, was die Leute am meisten wollen. Mach doch mal, mach doch mal die Rechnung auf und dann sage ich, okay, also Fakt ist, normalerweise, wenn du nicht dauernd umschichtest oder sowas und Teilverkäufe oder was weiß ich machst, wirst du mit dem ETF-Sparplan am Ende mehr Kapital haben. Das geht ja gar nicht anders, ja, weil der wird unterm Strich, hat er die gleiche Anlage, wird die gleiche Rendite machen wie die Rentenversicherung, aber hat weniger Kosten. Ja? Und die Rechnung, die du jetzt aufmachen musst, ist, was ist mir diese mehr Sicherheit, die Versicherung mir bietet, wert? Ja? Was bist du für ein Typ? Und ich sage jetzt ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt in diesem Finanzthema ganz tief drin bin, habe Betriebswirtschaft und Recht studiert, bin ausgebildeter Kaufmann für Versicherung und Finanzen und studierter Finanzfachwirt, ich kenne mich ein bisschen aus, so würde ich trotzdem nicht für mich selbst diese ETF-Sparplan-Strategie rein hernehmen, um später mal meinen Lebensabend daraus zu finanzieren. Das ist mir zu heikel. Das sind für mich zu viele Komponenten mit dabei, die ich nicht kontrollieren kann. Und der größte Risikofaktor bin ich selbst. Ich weiß nicht, wie ich in 30 Jahren gesundheitlich drauf sein werde. Ich weiß nicht, wie ich mental in 30 Jahren, wenn dann gerade meine Rente losgeht und ich habe jetzt, weiß ich nicht, ich fahre die Strategie, ich bleibe voll investiert und mache irgendwie 4%-Regel oder sonst was und dann haben wir plötzlich einen Market Crash und 25% sind weg. Ich weiß nicht, wie ich dann, also ich würde wahrscheinlich nicht so da sitzen und sagen, ja, passt schon, ist so, ne? Wahrscheinlich nicht. Also so möchte ich mir meinen Lebensabend nicht vorstellen und ich will niemandem das absprechen, das so zu tun. Ja, das kann man. Man kann das mit einem reinen ETF-Sparplan, kann man sich da was aufbauen. Mir sind aber schon viel zu viele, auch so im Gespräch, dann am Ende so ein bisschen vom Stuhl gefallen, weil sie gemerkt haben, sie haben sich noch nie die richtigen Fragen gestellt. Nämlich, was ist, wenn? Ja, und dann merkt man, und das ist bei vielen unseren Kunden dann so, die sagen, ja, okay, ich kann ja auch beides machen. Ich sage, natürlich, mach beides. Ich habe auch beides. Fahr beides. Warum nicht? Das eine schließt das andere nicht aus. Das eine ist nicht besser als das andere. Und wie vorhin mit dem Thema Versicherung. Frag dich selbst, was ist dir wichtig? Ja? Und einfach nur zu sagen, aber nimm einen ETF-Sparplan, weil die Rentenversicherung ist teurer und da kommt mehr raus. Das ist kein Argument.
Ganz kurz noch mit der Garantie. Also wie läuft das dann? Sag mal, ich habe jetzt einen ETF-Sparplan, ich spare jetzt an 30 Jahre und habe dann mit 65... dann eine Million rumliegen. Du hast gerade gesagt, das Problem ist ja, bei einem Drawdown, nehmen wir mal 25% oder 50%, wenn ich 10.000 Euro habe, ist das auch blöd, weil dann ist die Hälfte weg, sind das 5.000 Euro, tut weh, wenn man jetzt anfängt oder nach 5 Jahren. Bei einer Million sind dann halt 500.000 weg. Das ist dann natürlich blöd. Vor allem hat man dann natürlich nicht mehr so den langen Zeithorizont. Was ist jetzt, wenn ich dann in einem anderen Produkt eine Million habe? Also,
ja, also
warum kann da nichts passieren?
Machen wir jetzt mal das Beispiel auf. Das ist jetzt nur ein Szenario. Ja? Also mal angenommen, beides läuft. Du hast jetzt von mir aus in dem ETF-Sparplan hast du dann halt eine Million drin und vielleicht in der ETF-Rentenversicherung, keine Ahnung, ich sag mal 800.000. Ja? Vielleicht sind es auch mehr, je nachdem, was für einen Anbieter du gewählt hast, welche Kosten etc. Jetzt hast du es aber so gemacht, du wusstest halt, okay, du bist jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal 62 oder so. So, geht bald los in Rente, es sieht echt nett aus, was da drin ist. Ja, würde ich gern safen, die Kohle. Ja, und dann könntest du dieses automatisierte Ablaufmanagement oder du kannst das auch selbst ansteuern. Sehr oft du sagst, bitte umschichten jetzt in, weiß ich nicht, Geldmarktfonds oder keine Ahnung, was irgendwie halt gerade Sinn macht in dem Moment, was weniger volatil ist.
Und muss dann auch das nicht versteuern. Also oder nicht so wie jetzt, wenn ich jetzt meine
ETFs. Genau, das ist ja nur Umschichtung.
Genau.
Genau, das ist so ein großer Vorteil. Das hast du halt nicht innerhalb einer Rentenversicherung, diese Steuerthematik. Und dann, sag mal, dann bist du 67, dann gab es vielleicht nochmal den Crash, ne, der ETF-Sparplan. Von der anderen Person, der hat sich nochmal, weiß ich nicht, um 25% oder nochmal mehr reduziert, wie auch immer. Und dann ist halt die Frage, was macht der und mit wie viel Geld kommt er jetzt klar? Und du hast jetzt halt einfach deine monatliche lebenslange Rente, die du da rausbekommst. Oder du lässt das halt auch auf einmal auszahlen. Geht ja auch. Das, du hast ja weiterhin, bis quasi du deinen Rentenbeginn legst, die Wahl, was du damit machst.
Wie groß ist der Steuervorteil dann ungefähr? Also selbst wenn ich jetzt, ich habe da natürlich beim ETF-Sparplan, sagen wir mal, ein bisschen mehr, aber wenn ich das jetzt auf einen Schlag verkaufe, dann
ja, also du
rechne
hast,
die Steuern gegen, also was
genau, also du hast,
kommt dann dabei raus?
Du hast bei einer Rentenversicherung die folgende Besteuerung, wenn du das später mal auf einmal auszahlen lässt, du musst nur 50% der Erträge mit dann deinem Gütigensteuersatz versteuern. Okay.
Also die Hälfte.
Und das ist halt womöglich um einiges weniger als bei einem ETF-Sparplan. Aber ich sage auch ganz ehrlich, wir kommen nie über das Argument mit den Steuern, weil finde ich immer schwierig tatsächlich. Ja.
Kann sich ja auch ändern.
Aber unterm Strich,
theoretisch.
Unterm Strich, was ich mir wünschen würde, ist einfach, dass sich Leute ein bisschen mehr Gedanken machen, nicht einfach nur, weil irgendjemand in irgendeinem Video gesagt hat, mach einen ETF-Sparplan und keine Rentenversicherung, dass das jetzt das Ding ist. Da gehört viel mehr dazu. Du brauchst eine Strategie, du musst gucken, was ist, wenn, ja, was ist, wenn ich vorher sterbe und keine Ahnung, also all diese Sachen müssen da beleuchtet werden und dann gibt es kein Besser und kein Schlechter, sondern es gibt nur das, was deiner Philosophie am ehesten zusagt. Dann solltest du diesen Weg gehen.
Sobald wir anfangen, die Geldanlage, ich habe es im Buch, ich habe da ein ganzes Kapitel drüber geschrieben, über das Thema, was ist die beste Strategie, die gibt es nicht. Die beste Strategie ist die, die du durchziehst. Und nicht nur über 15, sondern über 30 Jahre.
Eines der größten Probleme mit dem Thema war, die Leute ziehen es nicht durch.
Das ist der Punkt.
Deswegen sage ich, das größte Risiko bist immer noch du, bei dieser ganzen Geschichte. Weil du immer vielleicht dann nochmal einen schwachen Moment hast und so, ach, ich kann das wieder aufholen und die Märkte waren gerade gut. Keine Ahnung. Und dann machst du irgendwelche Dummheiten.
Und das Spannende daran finde ich, dass gerade jüngere Menschen, also so mein Baujahr, oftmals eine sehr, sehr große Klappe auf Social Media haben und sagen, ach, Long Only, Aktien irgendwie 100%. Ja, alles schön und gut, aber das sind die, die auch noch nie einen Crash wirklich erlebt haben. Und die, die 2008 erlebt haben, die Dotcom-Bubble erlebt haben, die denken da schon ganz, ganz anders drüber. Und über die sollte man nicht lachen, sondern mit der Zeit kommen halt Probleme auf. Und da sollte man erst, bevor man eine Strategie für allseits richtig irgendwie abstempelt, sollte man sich selber kennenlernen, gucken, wie es denn ist, wenn man mal 50% in den Miesen ist und sonst was.
Und dann natürlich noch Alter. Habe ich 10 Immobilien? Habe ich, weiß ich nicht, Schulden? Habe ich Kinder?
Selbst wenn ich Zeit habe und einen Anlagehorizont von 40 Jahren habe, ja, rechnerisch werde ich mit einem ETF-Sparplan alles schlagen. Ja. Okay, so, wenn ich aber ein ängstlicher Mensch bin und ich einfach ruhig schlafen möchte, immer, dann ist es für mich vielleicht besser, auf 1-2% pro Jahr zu verzichten, aber dafür dann halt irgendwie ein besseres Herz zu haben im Alter.
Genau das ist der Punkt. Und das kann niemand irgendjemandem absprechen. Das kann niemand sagen, dass das falsch ist. Nein, weil das vielleicht für die eine Person genau so richtig ist. Und wenn jemand anders das anders machen möchte, ist das genau so richtig, womöglich für diese Person. Ja, und das ist so, ich habe halt immer ein Problem damit, wenn irgendjemand sagt, mach einen ETF-Sparplan. Da sind wir wieder bei diesem Thema. Okay, du machst das jetzt, weil der das macht. Aber passt das wirklich zu dir? Ja, weil der wird dann halt nicht nochmal in, 40 Jahren dir das ausgleichen, was du jetzt verloren hast, weil du feststellst, das geht hinten vorne nicht auf mit der Geschichte. Ja.
Guck mal, kaum versichert, nur Aktien. Das ist schon
also ein
bald schwaches Herz.
Ich glaube, du musst ja bald hier jemand Neues suchen.
So, Männer, ich glaube, wir können noch stundenlang weiterreden.
Wir haben schon wieder maßlos überzogen.
Aber es hat auch wirklich großen Spaß gemacht und es war ein super Talk. Basti, herzlichen Dank.
Danke dir.
Die Links unten rein. Du hast auch ein spannendes Buch geschrieben. Spiegel-Bestseller. Kann ich euch auch nur empfehlen. Und natürlich ja von Basti. Ihr findet ihn sehr leicht auf Social Media, aber wir verlinken das natürlich auch nochmal. Danke dir. Und wenn ihr Basti wiedersehen wollt oder wenn ihr vielleicht konkrete Fragen habt.
Da bin ich mal gespannt.
Gerne einiges kommen.
Gerne Daumen hoch. Es gibt jetzt einen Daumen runter wegen dem Kommentar. Also Leute, danke euch. Danke euch fürs Zuschauen und wie gesagt, gerne Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich Kanal abonnieren, um solche spannenden und hochwertigen Gäste nicht mehr zu verpassen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.